Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Europäische Union, Liebesbrief. Liebe Mona, als wir uns letzte Woche trafen, war ich voll am Schweden. Nur wegen dir habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Meine Liebe ist zu Großbritannien. Deinen blauen Rock, den mag ich so. Spanien, Kuss auf, denn ich finde Knutschen super. Als wir das erste Mal Sex hatten, kam ich voll in Schweiz und musste mir erstmal eine Flasche Wasser polen. Und du sagtest, so gut wie du, Slowak keiner zuvor. Dann war dein Geburtstag und ich sang dir ein Geburtstagstschechien. Wir gingen am Fluss England und plötzlich kam dein Freund Frank, reichte mir die Hand und fragte, Griechenlandschaftsbild von dir? Und ich war überrascht, dass er wusste, dass ich Malta. Und ich antwortete, hab keins dabei, kann ich's dir nicht schicken, aber er sagte, äußerst Ungarn. Das Portugal zu dir sparen. Monaco, wir gehen. Aber du gingst dazwischen und sagtest, Frank, jetzt Österreichs aber. In dem Moment wusste ich, du Finnlandst mich gut. Wir gingen bei dir durch den riesigen Garten und du sagtest, gehört alles meiner Mutter, ist ihr Land. Später würdest du ihr das alles abluchsen, Burg kaufen oder Schloss bauen. Wir kochten uns was Schönes und plötzlich kam dein Vater von hinten und riefte Estlandsam. Und das Omelett landete auf dem Boden, weil ich mich so erschrocken hatte. Aber du sagtest nur, macht nix, trinken wir halt nur die 2 Liter und Milch. Ich fand's total zypern von dir, dass du in diesem Moment so zu mir standest. Man kann in seinem Leben nur Slowenien Leuten trauen, aber du gehörst eindeutig dazu. Und plötzlich war mir nichts mehr peinlich und ich sagte, ja, ich bin nicht frei von Italien, ich habe immer diese innere Unrumänien rasen und bin schlecht zu Bulgarien. Aber du sagtest, wird schon. Seit Anbelgien unserer Freundschaft ist mir eins ganz klar. Nie niederlande ich so einen großen Wurf wie mit dir, dein Deutschlander.
Hey Jan.
Hey Olli.
So viele Wortspiele, da müssen wir uns nichts mehr einfallen lassen für die Sendung heute.
Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Zuallererst, das Leben geht weiter. Kopf hoch, Leute. Ganz entspannt, ganz entspannt. Wir haben schon Schlimmeren durchgeknallt und unsere Welt anvertraut.
Sehe ich genauso.
Es ist der 13. November und ich möchte ganz kurz einmal für viele Leute, die sich jetzt schon beschweren wollen, darauf hinweisen, dass das Intro von Marco Göllner, Liebesbrief Europäische Union oder Liebesbrief Europäische Union, eine Wunschvorstellung an einen Liebesbrief aus der Europäischen Union oder für die Europäische Union ist. Norwegen, Schweiz und viele andere, Großbritannien, alles keine Mitglieder mehr oder bald keine Mitglieder mehr. Es geht aber darum, dass wir uns das wünschen. Deswegen diese kleine Inkorrektheit.
Eine schöne Utopie.
Ja, beziehungsweise eine, die schon bald wieder zur Realität werden könnte, denn Thema der Sendung heute, the show must go on, die Show geht weiter, das ist doch einigermaßen erstaunlich gewesen, was da diese Woche passiert ist.
Es ist, warst du sehr überrascht, als du das Wahlergebnis gesehen hast?
Ich habe das ein bisschen abgeklopft, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich war sehr überrascht. Ich habe im Vorhinein mich aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Hillary Clinton nicht gewinnt. Und da war schon mit diesem Satz schon die Schwäche in meiner Argumentation offenbart. Ich konnte es mir einfach so sehr nicht vorstellen, dass meine Psyche so Traumaschutzmechanismen bereits aktiviert hat, bevor es überhaupt zum Trauma gekommen ist. Also einfach die Gefahr kleinreden, weißt du? Das ist noch so, ich glaube, das kommt aus archaischen Zeiten, als man im dunklen Wald oder irgendwie in der Höhle vor einem Feuer hockte und man sich auch in der Gruppe einreden musste, dass da draußen keine Säbelzahntiger rumlaufen, obwohl man wusste, es gibt eigentlich Säbelzahntiger. Und wenn dann die Kinder fragten, du Mama, werde ich gefressen oder Papa, werde ich gefressen, dann musste man sagen, ich glaube nicht, ich hoffe nicht. So. Also dass die Wahrscheinlichkeit dann doch ganz groß ist, dass da ab und zu mal ein Mammut, diese berühmten fleischfressenden Mammuts oder Säbelzahntiger dann so Menschen aufgefressen haben. Streitet, glaube ich, die Gefahr ab oder das Undenkbare. Wishful Thinking. Es darf nicht sein, was nicht sein kann. Und oder andersrum, es kann nicht sein, was nicht sein
darf.
So ist richtig.
Ich will mich jetzt, also heute ist Donnerstag, müssen wir sagen, Donnerstagabend, vor zwei Tagen ist das Wahlergebnis verkündet worden. Ich will mich jetzt noch ein bisschen zurückhalten mit apokalyptischen Äußerungen, weil dass das alles nicht so richtig gut ist, das fühlt man, das weiß man. Aber wenn man so die Geschichte der amerikanischen Präsidenten sich mal anguckt, ich meine, die hatten einen fucking Westernstar als Präsidenten mit Ronald Reagan, ne? Und ja. George Bush war nun mal auch wirklich alles andere als ein seriöser Politiker, so, ne? Und das ist jetzt nicht das allererste Mal und ich glaube, dass auch viele Leute in so eine Schockstarre verfallen, weil das natürlich auch die ganze Zeit so in den Medien überall geäußert wird natürlich. Aber trotzdem muss man jetzt vielleicht erstmal ganz kurz überlegen, ob das jetzt was bringt, in diese Schockstarre zu verfallen. Weil positiv, was sind denn die positiven, Sachen, die jetzt ehrlich, passieren können, Jan?
Nee, aber ganz ohne, ich weiß genau, woher das kommt, dieses Gefühl, dass das alles schon nicht so schlimm wird, aber man muss mal sagen, die Art und Weise, wie
das Gefühl
typ
habe ich
das
jetzt
geschafft
nicht. Ich
hat,
schon, ja.
Die Art also, und Weise, wie der Typ das geschafft hat, mit quasi unter Aktivierung niederster menschlicher Instinkte, sich quasi ins Amt zu manövrieren, ich halte das einfach für einen kulturellen und zivilisatorischen, eine Bankrotterklärung eigentlich, dass sowas möglich
absolut.
Ist.
Absolut. Also der ganze Wahlkampf.
Demokratien der Welt.
Der Wahlkampf war von vornherein so schmutzig und also so unseriös und so unmenschlich auch teilweise, dass das einfach alles scheiße war. Und als Außenstehender sich das anzugucken und dann aber auch zu sehen, wie in Amerika relativ easy damit umgegangen wurde die ganze Zeit, was da für ein Wahlkampf herrschte, so, ne? Da merkt man aber auch so ein bisschen, was für eine Zeit, was willst du sagen?
Nee, was für eine Zeit, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, sag mal.
Naja, in was für einer Zeit man so lebt und wie abgestumpft man teilweise auch ist. Weil das war nun mal wirklich ein ganz, ganz übler Wahlkampf, finde ich, von beiden Seiten geführt, so.
Das fand ich auch, ich war ja in Amerika 10 Tage und haben uns echt mit vielen Leuten unterhalten, auch wenn wir nur eine Quatschreportage rausgemacht haben hinterher. War das tatsächlich so, dass man dann auf der einen Seite, habe ich ja auch schon in der Sendung erzählt hier, ich dann doch überrascht war, wie vielschichtig das dann doch ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie groß das Desinteresse aber auch, das Politische ist. Also mit der Wahlbeteiligung von, ich glaube, 55%. Oder noch weniger, glaube ich. Also knapp 50% Wahlbeteiligung ist ja wirklich katastrophal. Also wenn die Hälfte der Leute, die wählen könnten, um das Land irgendwie auf den richtigen Weg zu bringen, einfach kein Interesse daran haben, da zeigt man auch, wie abgestumpft, du hast völlig recht, wie abgestumpft die Leute sind. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, all die, die das nicht haben kommen sehen, ich schließe mich da eindeutig mit ein, man hat dann zwar gedacht, ja Mensch, das ist schon krass, dass der so erfolgreich ist, dass der Präsidentschaftskandidat geworden ist, aber dass er das dann wirklich wird, das war so außerhalb meiner Vorstellung, dass jemand, der so unfassbar grob geschnitten, grob schlechtig, taktisch unklug agiert, der einfach ein Vollidiot ist, muss man mal ganz ehrlich, dass Leute bereit sind, aus welchen Gründen auch immer, den zu wählen und dass man diese Leute vor allen Dingen nicht gesehen hat oder einfach, dass man mit denen nicht gerechnet hat. Also ich war wirklich überrascht, dass die Bereitschaft, den zu wählen, so groß ist. Um in die Zukunft zu gucken, Stichwort The Show Must Go On, ist das Nächste auf jeden Fall. Man muss einfach sehen, dass wir hier stabil stehen, ohne Scheiß. Und zwar jetzt echt mehr als in der Vergangenheit. Jetzt weiß ich nicht genau, ob wir da noch einen großen Freund im Westen haben oder jemand, der von uns irgendwie in 3 Jahren Schutzgeld haben möchte.
Na, Putin hat auf alle Fälle einen dicken neuen Freund. Das muss man sagen.
Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Ehrlich gesagt,
ich glaube, dass es am Anfang so ist, aber ich glaube, so zwei so eine unangenehmen Alpha-Tiere werden auch ganz schnell aneinander rauschen. Meine ich, also rasseln.
Ja.
So, ne? Das wird ganz
blöd ist halt, wenn man geografisch und politisch irgendwo in der Mitte liegt, in Klammern, wie wir nun mal. Und das ist, ich würde mir sehr wünschen, dass diese Ereignisse jetzt dazu führen, dass man sich in Europa ein bisschen zusammenreißt und dass man irgendwie das schafft, die Europäische Union zu dem zu machen, was sie eigentlich sein sollte. Eine Gemeinschaft von Staaten, die zusammen agieren. Und auch wenn man politisch unterschiedlicher Meinung ist und andere Sprachen hat, dass man zumindest die gemeinsamen Interessen stärker verfolgt denn je. Und das gehört eben auch dazu, finde ich, dass man dann so Leute wie Günther Oettinger, diesen absolut dusseligen, ein unfassbar dummer Dödel, dass man dann nicht solche Leute dahin schickt, die irgendwie in Deutschland keiner gebrauchen kann, sondern Leute, die wirklich Energie haben und Lust, sich darum zu kümmern, Europa zusammenzuführen. Irgendwie. Also, weißt du, wie soll es anders denn funktionieren? Jean-Claude Juncker hat jetzt gesagt, europäische Armee muss aufgebaut werden und ich will jetzt nicht irgendwie jetzt zu pessimistisch sein, aber ich fände es eine ganz gute Idee, ehrlich gesagt, also wenn man zumindest sich ein bisschen mal zusammensetzt wenigstens. Muss ja nicht Armee sein, aber... Dass wir enger zusammenrücken müssen und dass wir vor allem darauf achten müssen, dass solche Populisten bei uns keine Chance haben. So und die Frage, die ja schon vor einem Jahr sich alle gestellt haben, wie geht mit der AfD um, ist für mich stellt sich die jetzt noch drängender. Ich will einfach, also ich habe mit Leuten gesprochen, die da wirklich so, also kurz davor waren, irgendwie zu heulen. Und sagen, Mensch, ältere Leute, die dann noch so den Rest vom Zweiten Weltkrieg und den Jahren danach mitgemacht haben, die dann sich fragen, soll ich jetzt meine Enkel und Urenkel in so eine Welt entlassen? Was passiert denn jetzt? Also ich glaube, viele Leute sind wirklich geschockt einfach, dass das möglich ist. Und wenn du in diesem Hotel...
Ja, es ist natürlich aber auch so, es ist wirklich tatsächlich, muss man sagen, gab es gestern noch eine schöne Analyse, das ist jetzt so wie es so schön heißt, die Rache des... nicht privilegierten weißen Mannes, der mit Unmut verfolgt hat, dass ein schwarzer Präsident also das Land regiert. Und jetzt haben die sich gedacht, oh, jetzt auch noch eine Frau hinterher. Das ist ja, und dazu
das
kommt
glaub also, dann, das glaube ich gar nicht.
Ich glaube, das sind ganz viele Faktoren. Also einer davon ist sicher mit Sicherheit der auch. Der andere ist natürlich, dass wirklich Hillary Clinton auch nicht der geilste Gegenpart dazu war, die einfach im Irakkrieg auch sich so engagiert hat und auch so ansonsten nur mal so eine Profi-Politikerin ist, die auch wirklich niemanden an sich ranlässt oder wo das einfache Volk gedacht hat, warum sollen wir uns vom Menschen, der sich nicht menschlich gibt, irgendwie regieren lassen? Ja. Das war einfach das Problem. Das war einfach kein guter Gegenkandidat.
Aber erkennst du nicht die Parallelen zu Deutschland? Ich meine, wir haben auch ein politisches Establishment, weißt du, wenn die Kanzlerin sich aufregt, dann kannst du das quasi an der Steigerung der Rhetorik, dann ist sie von besorgt zu sehr besorgt. Aber irgendwas Menschliches, Greifbares, irgendwas, was Leute, ich sag mal, die dazu neigen, die AfD zu wählen, mit dem die was anfangen können, oder anders gesagt, das Ausklammern der emotionalen Kategorie aus der Politik, also dem reinen Folgen der Vernunft und sei es nur rhetorisch. Ich glaube, dass frei nach Dirk von Lotzhoff pure Vernunft darf niemals siegen. Und ich glaube, da ist echt was dran. Also ich weiß nicht genau, ob es so gemeint war, aber ich habe halt gedacht, wenn es wirklich, das heißt jetzt nicht, dass ich dafür bin, irgendwie Ungleichgewicht herzustellen oder nicht für Gleichberechtigung, sondern ich glaube einfach, dass sowas wie eine vernunftorientierte Politik, dass sowas in homöopathischen Dosen ganz klein passieren muss, weil sonst einfach Leute das Gefühl haben, nicht mitgenommen zu werden. Und weißt du, was das Erste, was er sagte in seiner Antrittsrede, Donald Trump, die übrigens fand ich bemerkenswert, moderat war für all das, wie er in den letzten Monaten aufgetreten ist, ohne das jetzt irgendwie zu optimistisch sehen zu wollen. Aber dass er dann sowas sagte und das Gefühl, da spricht er mich auch an. Jetzt machen wir Amerika infrastrukturell groß. Wenn du das Land kennst und siehst, was das, wie runtergekommen das ist, wie die Straßen aussehen, wie die Stromkabel da verlegt sind, überirdisch, wie die Bahnhöfe und die öffentlichen Gebäude aussehen. Und der sagt einfach, wir bauen jetzt Straßen, wir bauen Infrastruktur, wir müssen sehen, dass sie was von unserem Reichtum haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese abgehängte Mittel- oder untere Mittelschicht in Deutschland, dass die nicht mitbekommen, wie gut es uns eigentlich geht, weißt du? Wenn ich irgendwie, ein praktisches Beispiel, wenn ich irgendwie in 40 Kindergärten rumlaufen muss, als wirklich ultimativ privilegierter Typ, um irgendwie einen Platz für meine Kinder im Kindergarten zu bekommen und am Ende keinen bekomme, beziehungsweise einen runtergerockten städtischen, dann ist das einfach scheiße, weißt du? Und das geht ja nicht nur uns so, das geht vielen anderen Leuten auch so. Und ich finde sowas, wenn solche Sachen irgendwie nicht da sind, hast du schon mal zu allererst das Gefühl, du kannst überhaupt nicht mitmachen an dem Ding, was so Gesellschaft oder Land ist. Und wenn dann diese Kerbe schlägt, dann kriegt er Leute. Und dann kriegt er auch Leute, also mich kriegt damit jetzt nicht so, aber ich finde das auch, ich will ein schönes Schwimmbad haben und ich will mit meinen Kindern da am Wochenende sein und es soll nicht so viel kosten und man soll das Gefühl haben, dass man da jetzt nicht abgezogen wird oder so. Oder ich will mit Bussen und Bahnen fahren, die funktionieren. Oder will mal irgendwie einen Feiertag haben, außer der Reihe. Oder weißt du, solche Geschichten. Kannst du auf der einen Seite sagen, der Dow Jones steht irgendwie über so und so viele Punkte, der DAX rutscht wieder über die 11.000 Punkte Marke. Und auf der anderen Seite hast du halt irgendwie 50% der Bevölkerung und alle anderen auch, die davon irgendwie nichts mitbekommen im Alltag. Und die Schulen. Wie ist das? Du hast doch auch so ein Schulding.
Ja, haben wir auch drüber geredet, Schulsystem. Du weißt, was genau das ist. Da gibt es so viele Sachen und wenn du auf diese Punkte ansprichst, dann kriegst du die Leute natürlich. Ne? Das hat Donald Trump
deutlich schlauer gemacht. Ja, aber warum spricht man auf diese Punkte? Also, weißt du, warum dann diese komische Defensive?
Diese Punkte werden leider immer von den falschen Leuten angesprochen, in diesem Fall. Und dann ist es natürlich so, dass die AfD oder so viele Leute damit kriegt mit sowas. So, ne? Also, die machen, also das Problem an der
ganzen Sache ist... Aber nicht mal damit. Die kriegen es mit reiner Fremdenfeindlichkeit. Aber ich habe das Gefühl, dieses komische politische Grummgeschwurbel, was ich einfach nicht mehr hören kann, was so entkoppelt ist von irgendwie der Rhetorik der normalen Leute, die eben nicht Profis sind im politischen Geschäft, das ist echt gefährlich. So. Und ich hab Christopher Lauer zu Gast gehabt in der Sendung und der hat Das war natürlich, ich glaube, er ist auch durchgeknallt irgendwie. Also
liebenswert
durchgeknallt. Okay. Jetzt am Donnerstag in der Sendung. Ja, am Donnerstag. Also gestern.
Also in der heutigen Sendung.
Genau, also in der Sendung, die heute jetzt am Donnerstag läuft, aber die werden wir jetzt am Sonntag ausstrahlen, letzten Donnerstag lief. Und er sagte sowas wie, man muss, also warum, Populismus ist natürlich schrecklich und natürlich ist das, haben wir schlechte Erfahrungen mit charismatischen Politikern, aber der große Vorteil ist, dass die Form einer politischen Rede eben einfach mehr zieht als der Inhalt, wie man bei Donald Trump sieht. Der kann einfach ein Jahr lang die größte rassistische Scheiße von sich geben, auf seinen Gegner Hass schüren und trotzdem wählen den die Leute. Und stell dir mal vor, du hast jemanden, der rhetorisch in der Lage ist, sich ein kleines bisschen niedrigschwelliger auszudrücken, um es mal vorsichtig zu formulieren, und trotzdem gutes Herz hat und vernünftige Politik macht, so. Und ich meine jetzt nicht irgendwie, und dann nicht Sigmar Gabriel, ohne Scheiß, es gehört auch ein bisschen das, irgendwie was dazu, dass man da irgendwie so das Gefühl hat, dass
dazu kommt, dass Politik halt entwertet ist, Politiker nicht so viel Geld verdienen, wie man denkt, viele Leute sich mehr auf die Wirtschaft konzentrieren und viele gute Leute einfach keinen Bock haben auf diesen Job, und das ist leider auch ein großes Dilemma, dass Politik so einen schlechten Stellenwert hat und dass man sich auch so schnell dort in eine Öffentlichkeit begibt und so schnell abgesägt wird oder fertig gemacht wird, dass man auch kaum, dass viele kluge Leute einfach nicht die Entscheidung mehr treffen, politisch irgendwie sich zu engagieren, sondern denken, nee, dann sorge ich lieber dafür, dass ich in die Wirtschaft gehe oder irgendwo, wo ich viel Geld verdiene um mein Leben, weil diese ganze Gesellschaft ist ja so aufgebaut, dass man irgendwie nur geil drauf ist, wenn man viel Geld hat und wenn man alles das hat, was man angeblich braucht und sich abschotten kann von dem Rest da draußen. Das ist ja so ein bisschen der Grundtenor teilweise, der so herrscht. So. Und das ist das Problem, dass es dadurch immer weniger gute Leute gibt, die sich bereit sind, irgendwie für eine soziale oder für eine gute Sache einzusetzen.
Ja, und was
ich muss mal ganz kurz Taschentücher holen. Ich bin mega erkältet.
Wir können mal
ganz kurz einen Song wünschen, ganz kurz, wenn du Lust hast. Oder ich muss einmal
gerne. Wir haben so viele Sachen, über die wir sprechen.
Wir können ja trotzdem
schon. Neil Young ist bei Spotify. Neil Young ist bei Spotify. Neu.
Endlich. Neu. Und ich hatte vor ein paar Wochen Neil Young mir gewünscht und dann mussten wir es leider rausschneiden, weil wir das Lied nicht spielen konnten. Passt heute aber ganz perfekt in die Sendung auch thematisch. Rocking in the Free World. Allerdings in der Akustikversion hat nur zwei Strophen. Die Rockversion hat drei Strophen, aber die ist einfach so hinreißend. Das ist die Platte von 89 Freedom. Das war die erste Platte von Neil Young, die ich gehört habe, damals mit 15. Ich hatte mit Inga rumgemacht. Inga war krank zu Hause und Inga ging eine Klasse unter mir. Ich glaube, 10. und 9. Und dann hatten die einen Freund, die waren so hippie-mäßig. Und die hatten einen Freund zu Hause, der gerade keine Wohnung hatte. Und der hat mit dem Vater zusammen in der Küche Platten gehört. Und ich war mit Inga und hab geknutscht und war total aufgeregt. Und dann legen die diesen Song auf und dann war mir Inga auch kurz egal, weil ich dachte, Alter, ist das gut? Wer ist denn das? Und deswegen hören wir jetzt einfach aus ganz vielen Gründen auch für Inga nochmal den Song von Neil Young, Rocking in a Free World. Und das könnt ihr euch jetzt mal anhören auf der Playlist und dann haben wir heute einiges zu besprechen. Ich hoffe, ich halte lange durch. Ich habe einen Norweger-Pulli an und ich habe mir schon ganz viel Tee gemacht, Jan. Und weißt du, womit der Tee am besten schmeckt?
Ingwer.
Jamaika Rum Candies. Oh. Kennst du die? In Candies und Rum eingelegt gibt es von der Firma, aus Hamburger Firma Michelsen. LWC Michelsen. Keine Ahnung, Hamburg. Zum Süßen von Tee. Jamaika Rum Candies. Und die sind so in Rum. Und weißt du, was ich manchmal mache? Ich stehe manchmal noch nachts auf, dann treffe ich Ulrike Jokiel in der Küche. Sie nimmt sich eine Joghurte und ich nippe nochmal so an diesen Rum Candies. Und, jetzt kommt.
Sie steht am Kühlschrank, holt sich eine Joghurte raus.
Und auch seit 89 übrigens.
Nachts in so einem schlabberigen Pyjama, steht am Kühlschrank und nimmt sich eine Joghurte raus nachts.
Und ich nehme mir nachts nochmal so ein Rum-Candies-Ding aus. Rocking the Free World. Und dann besprechen wir mal, dann bauen wir heute mal die Welt neu zusammen, Jan. Ne?
Ja, alles klar. Bis gleich.
Hey, hier sind wir wieder zurück. Heute das Thema The Show Must Go On bei Fest und Flauschig mit Böhmi und Schulzi.
Mit Böhmi und Schulzi, da sind wir wieder. Es ist der 13., Sonntag der 13. Amerika hat Donald Trump gewählt. Das hat keiner für möglich gehalten. Nicht mal wir. Und wir halten schon wahnsinnig viel für möglich. Allein mit Blick auf unser eigenes Leben ist eigentlich fast alles möglich, im Guten wie im Schlechten. Olli hat einen Tee sich geholt. Wir sitzen zusammen und wir bauen jetzt heute die Welt ein kleines bisschen neu zusammen. Und ich habe tatsächlich wahnsinnig viele Sachen, die ich loswerden muss. Ich habe mit Christopher Lauer mich unterhalten, auch nach der Sendung noch. Das war auf eine Art inspirierend, auch wenn ich teilweise im Gespräch das Gefühl hatte, ich muss ihn ein bisschen vor sich selbst beschützen. Und wenn ich das schon denke, dann will das echt was heißen.
Der ist doch SPD-Mitglied geworden.
Ja, genau. Oder? Ich glaube, die hassen ihn in der neuen Partei, in der SPD. Weil natürlich
das
gegen,
ist ja die beste Voraussetzung, wenn man gehasst wird.
Ja, aber also ich glaube, der wird, ich meine, er hat es nicht gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute von der SPD ihn hassen, weil der das Gegenteil von so politischem Establishment ist. Und man muss wirklich, also dieser Establishment-Gedanke, also dieses der Profi-Politiker, der sich in Talkshows aufhält und da äußert und sagt, ja, wir machen das schon, wir kriegen das schon hin und sich sowohl rhetorisch als auch sonst irgendwie abschottet von jeglicher Zugänglichkeit. Ich glaube, das ist eines der großen Probleme gewesen oder der großen Stärken von Donald Trump, dass der geahnt hat, er kann da irgendwie rein, das ist ein Fernsehstar, weißt du? Und er hat einfach gewusst, wenn ich sage, was die Leute verstehen, und die Leute verstehen jetzt mal Rassismus und Misogynie und Hass auf Andersartigkeit und Sexismus, das Leuten nahe, das verstehen die Leute, und in diese Marktlücke ist er als alter Mann aus der freien Wirtschaft einfach reingestoßen. Und das Ding ist, ich glaube, das geht auch mit guten Themen. So, ich glaube, man kann auch gute Themen so verkaufen, dass man das versteht. Und ich muss jetzt mal Blick auf die Kanzlerin. Hast du das gelesen, was sie gesagt hat und wie sie sich geäußert hat nach der Wahl?
Hat Micky Beisenherz gerade gepostet. Eben gerade habe ich es gelesen, weil Micky Beisenherz hat es gepostet. Das ist der hier.
Beisenherz hat es gepostet.
Und der hat darüber geschrieben, das Gleiche hätte sie da auch mal zu Erdogan sagen können, weißt du?
Genau.
Und
weißt du, ich will mich da jetzt nicht schon wieder in so ein Angela Merkel Bashing rein. Habe ich glaube ich auch noch nie gemacht.
Solltest du auch mal nicht machen.
Will ich auch nicht machen, aber die, weißt du, auf der einen Seite jetzt danach sagen, wäre eine ganz gute Idee, mal so auf Menschenrechte und auf ein friedliches Miteinander zu achten, ist ja schön und gut, wäre nur gut, wenn das tief empfunden wird, auch in Situationen, wo es einem eventuell politisch ein bisschen gegen den Strich geht, wenn man darauf beharren muss, weil ich glaube einfach, dass Leute das Gemeinsame sehr schätzen und die Artikulation von Gemeinsamem. Und auch wenn das gerade mal nicht passt, weil man irgendwie Ärger mit, keine Ahnung, beispielsweise einem despotischen, auf dem Weg zum Diktator befindlichen, autoritären Herrscher aus dem südosteuropäischen, nordwestasiatischen Raum hat, dann sollte man das auch machen, nicht erst, wenn man muss, sondern man muss einfach manchmal, weißt du, Meinungsforschungsinstitute, offenbar hat es kein seriöses Meinungsforschungsinstitut hinbekommen, rauszufinden, dass Donald Trump gewinnt, die Wahl gewinnt, sondern die Chancen waren anhand aller Prognosen, ich glaube bei 70%, 75% oder 80% zu 20%, dass Hillary Clinton gewinnt. Und in der Wahlnacht, wir haben die ja live geguckt mit Freunden, ist diese Kurve von Hillary Clinton einfach abgestürzt, wieder, keine Ahnung, der Aktienkurs von der Telekom vor ein paar Jahren. Mhm. Und auf einmal wurde daraus dann Wirklichkeit. Weißt du, wir zwei wissen, hätten unsere Chefs oder Leute, die irgendwie verantwortlich für uns sind, jemals auf Meinungsforschungsinstitute gehört, hätten wir es niemals irgendwohin geschafft, weißt du?
Irgendwo hingeschafft.
Also ganz ehrlich, weil ich glaube, professionelle Politik, die das dann eben nutzt, um Entscheidungen zu treffen oder sich danach richtet. Und ich glaube eben, dass die Bundesregierung wahnsinnig darauf guckt, wie die Zahlen sind und die Angst einfach groß ist, die so groß ist, sich falsch zu entscheiden, dass man sich lieber auf eine behauptete Wirklichkeit von Meinungsforschern verlässt, als dem im eigenen gesunden Menschenverstand in einigen Fällen zu folgen. Und das ist, ich glaube, das ist auch echt gefährlich und total fatal. Und ich finde es total gefährlich. Und ich formuliere es mal als Frage. Ist das eigentlich eine gute Idee, dass man in Deutschland so lange Bundeskanzler sein kann, wie man möchte? Wäre es nicht auch eine gute Idee, wenn man weiß, es gibt zwei Amtszeiten und dann ist Schluss nach 8 Jahren.
Das ist der Spuk vorbei, ja.
Ja, aber ist das, weil du hast, dann bist du gezwungen, den politischen
Spuk vorbei, ja.
Nein, aber die vier letzten Jahre von Helmut Kohl waren jetzt nicht seine besten Jahre, auch in Helmut Kohl-Verhältnissen. So war das nicht seine beste Zeit. Und du bist nicht gezwungen, einen Nachfolger aufzubauen. Du musst dich nicht um den politischen Nachwuchs kümmern. Du bist irgendwann in so einer Machtblase und bist nur noch damit beschäftigt, deine eigene Macht zu manifestieren und darauf zu achten, dass niemand irgendwie dir ans Bein pisst. Und das kann ja auch nicht der Sinn von Regierung sein oder von Demokratie sein, so, dass du da einfach so lange machen kannst, wie du willst, so, oder bis du umfällst.
Was mich am meisten stört und warum man auch den Glauben, also warum ich zum Beispiel den Glauben so an Politik verliere oder warum ich immer alles anzweifle, ist auch die Tatsache, dass heutzutage nichts mehr, also wahrhaftig erscheint und vor allem auch, also gestern gab es diese Reportage im ZDF über die Manipulation im Internet natürlich, dass du halt wahnsinnig viel machen kannst. Hast du das auch gesehen im ZDF?
Hab ich nicht gesehen, nee.
Nee, und das ist halt einfach so, und dann irgendwie auch die russische Regierung sich heute dazu bekannt hat, dass sie den Wahlkampf von Trump unterstützt hat oder dass es Kontakt gab. Und ich bin mir immer nicht mehr so sicher, ohne dass ich ein Freund von Verschwörungstheorien bin, dass man gar nicht mehr weiß, wie viel überhaupt, das war ja schon bei der Amtswahl von George Bush, also als der gewählt wurde, so, dass da die Wahl so hinterfragt wurde und nach Punkten, erst hatte er verloren und dann hat er die Wahl doch gewonnen. Und dass man das alles gar nicht mehr richtig glauben kann. Das ist, finde ich, dass man von vornherein dem überhaupt keinen positiven Aspekt mehr abgewinnen kann, wenn da schon die Grundlage, wenn so ein Wahlkampf geführt wurde und dann auch noch man weiß, wie viel heutzutage übers Internet manipuliert wird oder sonst was und auch also Leute, die sich damit ein Thema groß machen, also Klicks kaufen, was weiß ich, oder auch diese Bots, die dafür sorgen, dass ganz viele positive Stimmen geschrieben werden und ähnliches, das ist alles nicht gut. Das gibt mir das Gefühl, also das gibt mir schon mal ein ganz unbehagliches Gefühl, dass man keinem mehr vertrauen kann. Das ist das Problem. In dieser Welt, ja, dass man das Gefühl hat, man kann niemandem mehr vertrauen.
Wie kann das, ich frage mich ja selber reflektierend, wie kann das eigentlich sein, dass du als unseriöser Komiker oder so zwei unseriöse Typen wie wir hier irgendwie eine Sendung machen, von der wir das Gefühl haben, dass die Leute was davon mitnehmen oder irgendwie was mitbekommen, wo das eigentlich überhaupt nicht unser Job ist. Ich meine, du bist Musiker und ich mache Witze. Und die Sachen, wo man dann irgendwie die meisten E-Mails bekommt und die meisten Zuspruch ist, wenn dann Leute das Gefühl haben, ey, ja, endlich sagt's mal einer und so. Und wir sind jetzt keine Politiker, ja, oder Leute, die irgendwie, auch keine Intellektuellen, weißt du? Das ist ja alles irgendwie nur so empfunden, also aus dem Herzen gesprochen.
Aus dem Herzen rausgepöbelt und manchmal auch, wie gesagt.
Entschuldigung, das kam auch von Herr Kütt von Hetze.
Das kam auch von ganz tief vom Herzen, Jan. Das kam. Ja, ich habe gestern Hermann Hesse gelesen, Demian. Das war damals mein Lieblingsbuch. Eins der wenigen Bücher, was ich in der Schule gelesen habe. Habt ihr auch Hesse in der Schule gelesen?
Haben wir nicht gemacht, nee. Das war bei uns verboten.
Echt nicht? Nee, Steppenwolf oder Demian? Nie gelesen?
Wirklich nee, haben wir nicht gelesen. Nee, die Physiker und Homo Faber war bei uns.
Okay. Hier, ein Satz aus Demian, den ich da damals schon etwas verwunderlich fand, aber irgendwie ganz gut. Das kluge Reden hat gar keinen Wert. Gar keinen. Man kommt nur von sich selber weg. Von sich selber wegkommen ist eine Art Sünde. Man muss in sich selber völlig hineinkriechen können, wie in eine Schildkröte.
Ja. Und weißt du, und damit beleuchten, den pure Vernunft darf niemals siegen, den ich jetzt einfach mal so diktatorisch oder autoritär eine neue Bedeutung gebe, eine neue Bedeutung für mich. Weißt du, ich stoße ja auch immer an die Grenzen von meiner eigenen Bereitschaft, mich der totalen Vernunft zu öffnen. Also natürlich weiß ich zum Beispiel, dass das theoretisch und praktisch ein Ideal ist, dass Männer und Frauen sich zum Beispiel in Familiengeschichten oder in allem gleichberechtigt und wirklich aufrichtig und ehrlich gleichberechtigt gegenüber verhalten sollten. Das aber übereinandergelegt mit der Praxis, also meine Wunschvorstellung oder die Idealvorstellung, das sind einfach Dinge, die dann oft nicht zusammengehen. Und das beginnt ja zum Beispiel, also ich finde immer der erste Moment, wo man merkt, dass diese ganze Idee mit dem Feminismus und der Gleichberechtigung einen großen Haken hat, ohne das nicht lösen zu wollen, ist, wenn das erste Kind kommt. So, und man dann denkt, okay, Momentchen mal, ja Mensch, das ist bestimmt sehr anstrengend. Mensch, Schatz, das ist bestimmt sehr anstrengend für dich mit dem Kind. Ja, ich gehe mal mit dem Kumpel ein paar Bierchen trinken. Und allein, wo das, weißt du, wo dann der Geist an die Grenzen des Körpers kommt, da beginnt dann die wahre Kunst irgendwie, das zusammenzubekommen. Und da beginnt dann aber auch die Kunst, akzeptieren zu müssen, dass man eventuell nicht für alles eine Lösung hat, weil ich glaube nämlich zum Beispiel, dass das nicht so einfach geht. Und wenn das erste Kind oder das zweite Kind, das dritte Kind dann kommt oder das vierte Kind dann kommt, dann wird es nochmal schwieriger, das alles übereinzubekommen. Und ich sag mal so, es lässt sich leichter von Gleichberechtigung reden, wenn man eine pensionierte Lesbe ist, der alles im Leben scheißegal ist, und wo man sich sowieso nie auf Familienleben und Beziehungen und sowohl hetero als auch homosexuell die Gründung einer Familie eingelassen hat, dann ist das alles ein kleines bisschen leichter, als wenn man das wirklich in der Praxis versucht. Und das ist tatsächlich eine der großen Fragen. Es gibt eben nicht auf alles eine Antwort. Und muss man wirklich auf alles eine Antwort finden? Und macht es wirklich die Welt besser, wenn man auf alles eine Antwort hat? Und wenn alles gerecht zugeht, geht es dann wirklich gerecht zu? Ist das dann überhaupt gerecht? Offensichtlich fühlen sich ganz schön viele Leute ungerecht behandelt. Ja, aber offensichtlich fühlen sich Leute nicht angesprochen von Barack Obama in Amerika, dem wahnsinnig cooler Präsident, wahnsinnig, zumindest scheint er sehr liberal, hatte keine Möglichkeit, irgendwelche größeren politischen Sachen durchzudrücken, es gibt offenbar eine große Mehrheit, die das überhaupt nicht ankickt, der das nicht nur scheißegal ist, sondern die das als ungerecht empfindet.
Na klar, es gibt auch eine große Mehrheit in Deutschland, die haben Hass auf die, auch was, worüber man sich selber, man muss lacht, lustig macht, über so eine gut verdienende Prenzlauer Bergszene, sag ich mal, mit Leuten, die
reden. Ja, aber auf die haben wir auch Hass.
Ja, warte mal ganz kurz. Ja, auf die haben wir auch Hass. Weißt du, auf die haben viel Hass. Auf so eine Welt, die so sagen so, ja, wir müssen auf alles achten, wir müssen hier laktosefrei, wir müssen Yoga machen, wir müssen ein geiles Leben führen und die aber auch natürlich alle Möglichkeiten haben. Und das erzähl mal irgendeinem Typen im tiefsten Finsterosten, weißt du, der dann irgendwie sagt, ja geil, ich soll hier irgendwie doch einen Laktosestand aufmachen oder was und hier Yoga machen. Ich bin froh, dass ich hier irgendwie mein Holzbein einmal am Tag bewegen kann und von der Toilette irgendwie ins Wohnzimmer gehen kann, um den DVD-Player anzumachen. Ich habe noch nicht mal Blu-ray. Weißt du, sowas ist ja dann, also so Beispiel. Ich komme mir gerade ein bisschen vor, ich gucke gerade hier die Mails durch unser Leser und ich habe ja diese Superhelden. Wir sind gerade die beiden Superhelden. Ich bin ja super erkältet. Captain Bacteria bin ich und du bist Super Melly. Pass auf, Captain Bacteria. Oh. Er steckt alle seine Feinde mit Niesern und Husten an. Er hat ständig eine Rotznase und hohes Fieber und lässt alles laufen. Ohne Hand vom Mund halten und Nase putzen. Das bin ich. Und du bist Super Melly. Super Melly. Er kann totale depressive Melancholie verspüren und kann damit seine Gegner zum Selbstmord bringen.
Nicht schlecht. Dauert zwar ein bisschen, aber ist ganz cool. Weißt, Olli,
Danke an Martina. Druck. Martina hat uns die beiden geschickt.
Liebe Grüße. Ich habe auch noch eine ganz tolle Mail mit einer schönen Liste für die großen Fünf.
Fünf habe ich auch noch ohne Ende.
Also zum Beispiel eine Idee, die großen fünf Rezepte für Blätterteig. Das finde ich eigentlich ganz geil.
Das ist geil, da kann ich aber nicht mithalten. Ja.
Aber hast du nicht auch mal ein, ich habe immer ein Paket Blätterteig, mindestens ein Paket Blätterteig immer im
Habe ich
im
zu Hause, klar. Aber der ist natürlich schon gemacht, der muss nur noch in den Ofen, der wird gefaltet.
Ja, natürlich ist er schon gemacht, aber da wird immer was reingetan. Schafskäse, Mozzarella, Tomate. Das ist damit gemeint. Was tut man in den gefalteten Blätterteig rein? Ich muss noch mal ganz kurz, jetzt habe ich es wieder vergessen, ich habe den Faden verloren. Scheiße.
Eine Sache aber noch ganz kurz, wir hatten letzte Woche die großen fünf Bundespräsidenten auf Platz 2 bei mir bei Helge Schneider. Hat gestern gepostet, hat mega Internet-Feedback bekommen dafür, dass er sich jetzt als Politiker also aufstellt, natürlich in
seinem typischen Witz. Jetzt klaut Helge Schneider dir schon die Witze, die du mit ihm gemacht hast.
Also nee, finde ich aber, ich habe mich gefreut. Hat er bestimmt zu, das sind morphische Felder, ich glaube jetzt nicht, dass die Sendung gehört hat und das daraufhin gemacht hat, also...
Ja, aber vielleicht wird es an ihn rangetragen.
Wenn schon, wäre auch geil. Ich habe heute die großen fünf Helden des Alltags von jemandem bekommen, Jan. Die Helden des Alltags, Berufe wie Reinigungskräfte und so, die mal wieder ein bisschen zu schätzen und mal aufzuhören. Und schreibt hier, neben dem Egoismus und Alltagsarroganz gehen diese Damen und Herren nämlich ziemlich unter, die unsere Gesellschaft aufrechterhalten nur eine Stütze sind. Horizont erweitern, nicht nur hier Elite mit Peter Balcucci abfeiern, auch mal dem Pöbel wieder eine Stimme geben. Siehst du?
Ja, Völlig richtig. Dem Pöbel eine Stimme geben, aber ich meine, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, wenn wir überhaupt irgendwem die Stimme geben, dann ja wohl dem Pöbel. Also wem denn sonst?
Ja.
Ich muss eine Sache sagen, eine ganz wichtige Sache. Und zwar geht es nochmal ganz kurz um politische Kommunikation und Leute, also Leute rhetorisch wieder erreichen können. Dazu gehört einfach, dass man sich dem stellt und zwar sich da, dem da, also meiner Meinung nach, Achtung, eine Meinungsäußerung, sich da dem darstellt, wo die Leute eben sind. Das heißt eben nicht nur, irgendwelche Bratwurststände besuchen oder irgendwie den Bot antworten lassen bei Facebook oder das Social Media Team, sondern sich da schön reinstürzen und sich vor allen Dingen es aushalten, dass man mit Gegenwind konfrontiert wird und den Gegenwind ernst nehmen und sich mit dem auseinandersetzen. Ich würde mir wünschen, dass alle Politiker und alle Intendanten von Rundfunkanstalten im Internet selber ohne Presseteam anfangen zu twittern. Das ist der Marktplatz der Gegenwart. Da findet Politik statt. Da im Internet findet der Diskurs statt. Und alles andere, wenn man mal ein Interview für die FAZ gibt und so, da redet man da zwar drüber oder sowas, aber selbst da ist die FAZ dann froh, wenn es nach 3 Tagen hinter der Paywall endlich im Internet steht und alle Leute das kostenlos lesen können. Das ist jetzt kein, ne, also
das wurde Donald Trump jetzt zugute geschrieben, der soll ja mega gut abgetwittert haben, ne? Hast du das, ja, das verfolgt?
Ist, ja, aber offensichtlich, also wenn Donald Trump quasi in der Lage ist, mit dem Twittern von irgendwer, man kann gar nicht so viele Fehler machen wie Donald Trump, und selbst der ist dann noch am Ende US-Präsident geworden. Also ich glaube, die Erfahrung von Donald Trump sollte uns lehren, oder das Beispiel von Donald Trump sollte uns lehren, lehnt euch ruhig ein kleines bisschen mehr aus dem Fenster. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr US-Präsident werdet. Ne? Also, genau. deswegen finde ich zum Beispiel...
Ich habe auch gelernt von ihm, man soll Frauen einfach zwischen die Beine fassen, weil die finden das gut. Das
hat er. Ja, genau. Hat er ja. Ja, genau. Also die finden es, glaube ich, nicht wirklich gut.
Unglaublich, ich glaube, eigentlich, dass diese Tonbandaufnahme, ich meine, jeder labert Scheiße und ich kann, es gibt bestimmt auch von mir fragwürdige Gags, die man im falschen
Kontext... Jede Woche.
Ja, jede Woche von mir. Und da sind bestimmt auch ordentliche Pimmel-Vorhaut-Eichel-Sackhaare-Witze dabei, sage ich jetzt mal. Ja. Oder Muschi-Witze oder irgendwas, ne? Und auch welche, die ich nicht so hier erzählen würde. Aber das Ding, so völlig, also es war ja nicht völlig aus dem Zusammenhang, es war ja kein ironischer Überbau. Der hat sich einfach mit dem Typen unterhalten und hat mega abgeprollt, wie easy das doch ist, Frauen in seiner Funktion, also wenn man so da ist, so, dass man die einfach so mal so, die wollen das auch so, die wollen, dass man die dann überall anfasst, wenn man so in so einer Position ist. Ups, da fällt mir gerade, was ist denn da runtergefallen gerade? Keine Ahnung. Ja, und das ist schon enorm, und der Typ ist jetzt der Präsi, ne?
Ja, aber weißt du, ja. Du siehst ja auch jemand wie Boris Johnson, der jetzt Außenminister ist, der irgendwie rumgebollert hat, Kolumnist war für eine Zeitung in England und da jede Woche, jeden Sonntag irgendeinen Schrott geschrieben hat und offenbar jetzt trotzdem in der Lage ist, im Prozess, im politischen Leben irgendwie ernst genommen zu werden. Also ich sag mal so, sich hinter Worten zu verstecken und möglichst diplomatisch zu sein, hat vor allem den Vorteil, dass man Ruhe hat, aber Ruhe auf einem Feld, wo es eventuell gar nicht so gut ist, Ruhe zu haben. Ich das Phänomen Christopher Lauer, weißt du? Ich hatte den zum ersten Mal kennengelernt bei Rusch und Böhmermann, da saß der bei uns in der Runde und ich war mega angepisst davon, dass der immer geraucht hat und nichts gesagt hat und das hat einfach mega mäßig genervt. Bei der Piratenpartei ist ein Typ, weißt du, ist total streitbar, kann ich total verstehen, aber ich glaube einfach, dass der in der Lage ist, Leute anzusprechen, die Politik nicht ansprechen kann. Und ich wüsste auch nicht, also und ehrlich gesagt, ich bin auch, also parteipolitisch oder so, ich bin wirklich echt nicht festgelegt. Ich bin gar nicht, ich bin notorischer Wechselwähler sowieso. Es gibt so gewisse Prinzipien, gegen die ich natürlich nicht verstoße, meine eigenen. So, und aber ansonsten ist mir alles recht, solange die Parteien oder die irgendwie in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Und ich finde, es wird erst dann schwierig, wenn du solche AfD-Vögel hast, irgendwie, die einfach anfangen, den demokratischen Meinungsbildungsprozess auszuhebeln und irgendwie mit so einem Donald Trump-Gepöbel an die Macht zu kommen. Also man muss ja nicht so übertreiben, man muss ja nicht gleich auf Donald Trump gehen, um irgendwie zu connecten mit Leuten. Man kann das ja auch einfach so versuchen mit weniger bösen Absichten und weniger rassistisch. Und ich glaube, man sollte alles mal ausprobieren, aber wir haben eine kritische Öffentlichkeit und wenn es irgendwie ganz schlimm wird, dann kriegt derjenige halt aufs Maul. Das passiert uns ja auch öfter.
Im Sinne von rhetorisch aufs Maul.
Was denn?
Wenn ich mal kurz das Thema wechseln darf.
Ja, gerne.
Letzte Woche hieß die Sendung, das Leben ist eine Ratte, ne? Und ich saß vor 5 Tagen auf meinem Sofa und hörte hier ein Geräusch in meinem unterm Sofa, als wenn ein Hund sich schüttelt.
Nein,
ist kein Witz. Und ich habe gedacht, dass hier ist irgendwas. Ja, dann war ich aber auch verdammt müde und habe mich hingelegt und es war nichts, dachte ich. Also habe dann irgendwie gedacht, vielleicht habe ich Halluzinationen, war übermüdet. Am nächsten Abend sitze ich hier und gucke die Oasis-Doku, die übrigens sehr gut ist, mir auf iTunes an und liege so auf dem Sofa und höre danach noch unseren Podcast an und dann höre ich dieses Geräusch wieder. Und dann habe ich das Sofa abgezogen und da habe ich gesehen, wie sich ein kleiner Schwanz gerade noch weggezogen hat und auf die andere Hälfte, weil man kann mein Sofa so aushebeln, auf die andere Seite gelaufen ist. Und da habe ich gewusst, ich habe ein Tier bei mir. Und dann musst du erstmal durchatmen, weil ich bin dann auch, wenn man so übermüdet ist, und ich wohne hier nur mal im Waldgebiet. Und ich habe eine Terrasse und bei mir ist öfter die Terrasse auf und ich habe dann hab erstmal die Wohnzimmertür zugemacht und habe mich in die Küche gesetzt, weil ich habe so überlegt,
erstmal eine rauchen.
Ja, wirklich, erstmal eine rauchen und nicht gleich anfangen jetzt hysterisch, weil so eine Ratte ist kein dummes Tier. Und es war dann tatsächlich eine Ratte. Nee. Bei mir in der Wohnung war 2 Tage lang eine Ratte. Und das war
eine schlaue, ja, ich war kein dummes Tier. Abitur, die Rattenabitur.
Nee, das ist wissenschaftlich erwiesen. Ratten sind kluge Tiere, sind total emotional und so. Also die haben Empathie.
Hätten Hillary Clinton gewählt, die hätten niemals Donald Trump gewählt.
Die hätten keinen von beiden gewählt. Die wären, wie Westworld Wood, hätten die so ein Pamphlet gehalten gegen die Politik, die momentan herrscht. Auf alle Fälle habe ich jetzt mal Freunde angerufen. Freundin ist vorbeigekommen und hat für mich diese Ratte befreit. Die hat dann tatsächlich das mit mir zusammen gemacht, weil alleine hätte ich es nicht geschafft. Ich habe gedacht, ich bin jetzt einfach nicht, ich habe einfach keinen Bock, alleine mit dieser Ratte hier zu kämpfen in der Wohnung, und habe mir Hilfe geholt und habe das dann ganz kurz bei Facebook gepostet. Und dann haben sich gleich Leute, also dann kam gleich so eine Reaktion, habe ich sofort wieder runtergenommen, weil die Leute, so what, hast du noch nie eine Ratte gesehen oder was? Natürlich habe ich schon mal eine Ratte gesehen, aber wenn du nachts um 00:30 irgendwie eine Ratte in deinem Wohnzimmer begegnest, dann ist man vielleicht nicht so richtig, ich hab um Tipps gebeten, um Hilfe. Was hättest denn du gemacht?
Ich hab einen Keks im Mund.
Ich habe dann versucht, die Ratte einzufangen. Erstmal hat die versucht, rauszulocken. Das Problem ist, ich habe auch noch eine Wendeltreppe nach unten. Man kann so einen Stockwerk tiefer. Wie heißt das nochmal hier? Du weißt schon. Suterreng habe ich. Ich habe eine Suterreng. Und dann bin ich unten, und dann habe ich die Ratte gejagt, und die Ratte ist dann nach unten in Suterreng gelaufen, wo sich das Schlafzimmer befindet. Und dann hatte ich die Ratte da unten. Und dann habe ich eine Stunde, also wir zu zweit, versucht, diese Ratte, die sich natürlich immer wieder eine neue Ecke gesucht hat. Und irgendwann haben wir die Ratte so weit gehabt, und da war sie aber auch wirklich fix und fertig, hat hart gepocht, und ich habe sie, glaube ich, auch verletzt, weil ich sie mit dem Besenstiel versucht habe, also dann aus unterm Bett wegzujagen. Und habe sie, glaube ich, eine Pfote abgeschlagen. Die habe ich ja schnell weggesaugt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf alle Fälle war die so abgeknickt. Die war so abgeknickt, die Pfote. Also die konnte nicht mehr richtig laufen.
Du hast einen Keks in der Nase. Du hast mir eine Pfote abgeschlagen.
Ja,
und hast
also
sie ganz schnell weggesaugt.
Die Pfote Geräusch
hatten
die?
Ja. Was hatten die Pfote für ein Geräusch im Rohr gemacht?
So. Ganz schnell. Ich bin einfach nur mal Sauger da unter, und also auf alle Fälle, der Rest von der Pfote war so abgeknickt.
Jetzt hatte ich so einen Haken an der Hand, und ich schwört, wie Captain Hook Rache, ohne Scheiß.
Das kann sein. Ich hab die dann in den Garten, die ist auch nicht mehr rausgelaufen, die ist rausgerollt, die ganze.
Jetzt taucht in deinen Träumen nämlich nachts so eine Ratte mit so einem Haken auf, mit so einer Augenklappe.
Mit so einem Haken auf, ja. Mhm. Oh Gott, das war wirklich so schlimm. Da gibt's doch diesen Witz mit dem Piraten. Der hat ein Auge und so einen Haken. Und dann wird er gefragt von so einem Mädchen, hey Pirat, wieso hast du denn einen Haken? Und dann, meinte der Pirat, ja, die habe ich in der Schlacht verloren, hat mir jemand anders abgeschlagen die Hand, deswegen habe ich jetzt einen Haken am Arm. Und warum hast du eigentlich nur ein Auge? Und der hat mir eine Möwe reingeschissen ins Auge. Und da verliert man das Auge doch nicht, sagt das Mädchen. Sagt der Pirat, ja, aber da hatte ich einen Haken erst 2 Tage. Das ist irgendwie so,
ist nicht schlecht.
Ich habe mir jetzt auch nicht so gut erzählt. Ich bin einfach, das ist auch doof. Ich wollte auch, ich habe auch letzte Woche mich so ein bisschen beschwert, zu viel Arbeit oder dass man nicht so richtig abliefert und ich weg. Mir haben mehr Leute geschrieben, ich wirke so abgehetzt oder momentan nicht so richtig gut drauf. Es liegt einfach daran, ich würde einfach gerne jetzt Urlaub machen und mich komplett zurückziehen. Kann man aber nicht, mal Verpflichtungen angeben. Ich könnte das professionell jetzt auch runtermoderieren und so tun, als wenn alles in Ordnung wäre. Ist es aber manchmal nicht, und dann lasse ich das manchmal so durchscheinen. Ist jetzt aber auch nicht alles so schlimm. Also eigentlich bin ich gerade jetzt nur erkältet, und Jan wünscht sich jetzt beim Song, wir setzen mal hier kurz ab und dann überlegen wir uns die großen 5.
Okay, aber da muss ich mal ganz kurz. Ich
kann
mir gerne
was
für
Song wünschen.
Nein, ich würde mir gerne was wünschen. Ich habe diese Woche nach der Wahl von Donald Trump angefangen, intensiv Queen zu hören. Und das ist immer schon kein gutes Zeichen, sage ich mal so.
Wieso?
Das hat angefangen. Ich bin drauf gekommen, weil ich im Internet, bei YouTube Videos gefunden habe, wo die Gesangsspuren von Freddie Mercury aus den Originalaufnahmen der Queen-Songs isoliert waren und man nur die Vocals gehört hat. Und ich habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wie Freddie Mercury singt. Und man muss wirklich sagen, es ist also ein spektakulärer Sänger, einfach gigantische Audioaufnahmen.
Mega krasser Sänger.
Wirklich unfassbar.
Ja.
Gar keine Musik dabei, gar kein Instrumental, nicht abgemischt.
Bohemian Rhapsody, ne?
Bohemian Rhapsody oder von We Are the Champions habe ich gehört, und kriegst wirklich Gänsehaut, wenn du dir vorstellst, wie der das, mit was für einer Inbrunst und wie wirklich wahnsinnig präzise der das alles eingesungen hat. Und das war ja lange bevor es sowas wie Pro Tools gab. Das war alles schön mit Bandmaschinen an so einem Mega-Mischer, wo das alles aufgenommen. Das ist ja zu einer ganz anderen Zeit aufgenommen worden. Und umso größer der Respekt, dass das so geil klingt. Und ja, da habe ich dann angefangen,
das Queen zu hören. Kann man auch ganz kurz sagen, habe ich mich gerade mit einem Kollegen unterhalten, das ist leider auch ein so trauriges Merkmal unserer Zeit, dass man dass so viele Leute jetzt Musik machen können durch verschiedene Möglichkeiten am Rechner, die eigentlich gar nicht in der Lage sind, Musik zu machen oder ein Instrument zu spielen. Habe ich auch mal überlegt, ich bin ja ein großer Fan von deutschem Hip-Hop, aber nennen wir mal einen Hip-Hopper, jetzt schreiben wir gleich drei Hip-Hop-Fans von irgendwelchen Leuten, die das wissen, aber es gibt doch kaum, du glaubst doch nicht, dass Bushido auch nur ein Instrument spielen kann. Oder Sido oder so. Dass die sich jemals Mühe gemacht haben, Musik wirklich zu verstehen.
Wie machst du das eigentlich?
Kann man das natürlich sagen, ja, das sind ja Rapper und so. Aber wirklich, man muss doch, also ein bisschen, wenn man Fan auch von Musik ist, und Rapper ist ja nichts anderes, also wenn man dann so ein bisschen irgendwas so oder versteht mit Musik, dann ist das gar nicht mehr so verkehrt. Deswegen hat auch, und da habe ich mich auch unterhalten mit Heinz Strunk, mit dem ich gerade zwei Tage zusammen Jahresrückblick für den NDR gemacht. Und der hat auch gesagt, so, das ist ja echt das Problem beim Hip-Hop, dass Hip-Hop ist nur immer im Moment spektakulär und interessant, und sobald das Lied nicht mehr aktuell ist, ist es eigentlich auch durch. Man hört ja, ganz ehrlich, welche alte Hip-Hop-Platte hörst du von früher? Man hört mal nostalgischen Gründen Run-DMC oder die Beastie Boys oder so, aber das wenigste hat doch überhaupt noch einen Wert, ein Jahr nachdem es rausgekommen ist.
So. Ich möchte jetzt einen Song von Freddy und Co. Ich bin ja selber Hip-Hop-Star. Ich habe ein alter Ego und da bin ich Hip-Hop-Star. Bin in der sogar in der Spotify-Liste Deutschrap Royal, habe ich letztens rausgefunden, bin ich als Rapper, Polizistensohn. Hätte ich mir auch nicht vorgestellt. Ja, also finde ich nicht schlecht, aber nehmen auch so richtigen Hardcore-Typen. Ich wollte dich nur ganz kurz fragen, wie hältst du das eigentlich mit musikalischer Früherziehung? Weil ich habe jetzt gesagt, ab Alter X kommen alle meine, die aus meinem Penis rauskommen, die Kinder.
Ja.
Die müssen alle Musik machen. Die müssen zumindest alle mal Noten lernen und alle anfangen, musikalische Früherziehung zu machen, und Instrumentenpraktikum gehört auch dazu. So, also ist, habe ich als Kind auch bekommen irgendwie, und ich habe dann irgendwann auch aufgehört, aber ich finde es alleine gut, um zu sehen, dass es das gibt. Und ich würde mir,
also ist, ich auch cool, ich finde auch eine Sache, ich finde es schade, dass meine Eltern das nicht gemacht haben. Ich war immer Musikfan, also ohne dass ich jetzt hier meinen Eltern großen Vorwurf machen will, weil die hatten auch ihre eigenen Probleme damals, aber dass man mir keine Musik, ich war immer schon Musikfan, habe mir immer schon Platten gekauft und wollte eigentlich immer ein Instrument spielen, habe dann das aber erst eigentlich richtig gemacht, als ich zu Hause ausgezogen bin. Und ich glaube, eine Sache ist schlimm, wenn man seine Eltern dafür hasst, dass man Unterricht nehmen muss, Klavierunterricht oder Geige. Aber im Nachhinein stellt sich das als wirklich sinnvolle Nummer aus, weil es immer geil ist, immer gut ist, wenn du dich tatsächlich mit dir selber, ich kenne so viele Freunde von mir, die gut Klavier spielen können, die einfach mal eine Stunde ihr Handy ausmachen und für sich selber Klavier spielen. Das ist ja auch keine Sache. Oder auch Gitarre spielen, wie ich das mache. Ich spiele auch nicht immer nur Gitarre, um Songs zu schreiben, sondern ab und zu Handy aus, eine Stunde Musik machen. Das muss ja nicht immer erfolgsorientierte Musik sein, sondern es kann ja auch einfach Musik sein, die du für dich selber spielst. Helmut Schmidt hat auch bis zum hohen Alter immer noch Klavier gespielt, um sich selber zu berauschen oder runterzubringen. Das ist eine gute Sache. Und das ist, glaube ich, man hasst seine Eltern, wenn man das als Kind machen muss. Aber viel schlimmer ist es, wenn du später deinen Eltern sagen musst, ich finde es echt ätzend, dass sie mir keinen Musikunterricht gegeben hat, vielleicht. Weil das eben,
Genau. Komm, wir machen erstmal ein ganz kurzes Päuschen. Hier kommt Freddie Mercury und die großartige Band Queen mit einem absoluten Klassiker. Ich moderiere schon wie Thomas Gottschalk bei Bayern 3. Yeah. Hier sind Queen, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon und Roger Taylor mit Somebody to Love.
Und super, übrigens, alle vier in der Band haben Songs geschrieben, und alle vier haben
Multi-Instrumentalisten, alle Welthits geschrieben, konnten alle singen, hatten alle mehrere Instrumente unter ihren Fingern.
Mercury hat ja auch manchmal ganz alleine gespielt, mit der Trommel auf dem Rücken, Gitarre vorne
im Bauch. Der hat auch öfter mal die Fleischflöte im Mund.
Und die Flöte im Po, genau.
Hier, Somebody to Love. Bis gleich. Freddie Mercury, Somebody to Love, hat sich seine Zähne nicht verändern lassen, obwohl die ihn sehr gestört haben optisch, weil er Angst hatte, dann zu lispeln und nicht mehr richtig singen zu können. Das ist Und wenn man das Video The Great Pretender, habe ich im großen Freddie Mercury-Rausch, den ich so gelegentlich habe, gucke ich mir bei YouTube alles an, was es von ihm gibt. Und ein ganz tragisches Video, The Great Pretender, eines seiner letzten Videos, da war er schon sehr, sehr krank, das merkt man auch. Und er hat sich trotzdem noch in die Outfits seiner Karriere geschmissen. Ist so ein Musikvideo, wo er dann teilweise alte Videos nachspielt. Und sieht wahnsinnig krank aus. Ja, habe ich auch gehasst. Ganz schlimmer Song.
Obwohl er genau das beschreibt.
Ich hab's gehört, deswegen, weil ich wollte irgendwas posten, immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich bei YouTube, wenn ich irgendwie bei Facebook oder bei Twitter irgendwelche YouTube-Videos poste, mit irgendwelchen Songs oder sowas, das ist immer ein Zeichen, zu melancholisch, dann ist es immer so, als wie eine Art Katalysator, muss dann irgendwie Musik raushauen, die mich dann gerade irgendwie beschäftigt. Und ich war ganz kurz davor, nach dieser Donald-Trump-Geschichte irgendwie The Great Pretender zu posten, hab's aber bleiben lassen, weil ich erstaunlicherweise mich recht schnell in Sarkasmus geflüchtet habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese ganzen schlechten Gefühle und diese ganze... Ich bin abgestumpft dieses Jahr. Dieses Jahr hat mich so abgestumpft. Angefangen von dieser ganzen Erdogan-Scheiße, dann der Brexit, irgendwie David Bowie ist tot, Manfred Krug ist tot.
Ja, Manfred Krug ist auch tot, jetzt, ey. Mann, ey. Lass es schon wieder jetzt drüber, Jan.
Nee.
Jan, du kannst nicht schon...
Der Satz, dass Manfred Krug der Zweitbeste in der Sesamstraße war, gleich nach dem Tiffy. War der Beste in der Sesamstraße, gleich nach Tiffy, ist schon nicht so schlecht. Der war Grabstein, aber echt ganz lustig.
Haben viele sich immer noch geäußert dazu. Viele haben sich auch dazu geäußert, dass ich mir einen Döner im Hotel bestellt habe und der ist nicht gekommen. Und die haben mir so Mitleidsbekundungen gemacht. Ey, wenn ich nachts um 2 auf Facebook von jemandem erwarte, dass er mir einen Döner holt und dann meldet sich irgend so ein Honk, der mich verarschen will, dann bin ich jetzt auch nicht so mega enttäuscht. Das war dann einfach so, man kann viele so, ey Olli, hör nicht auf, an das Gute im Menschen zu glauben. Ganz ehrlich.
Dass überhaupt jemand antwortet.
Ich hätte mich mega gefreut, wenn einer mir einen Döner gebracht hätte. Aber auch nur, ich habe auch extra geschrieben, ob einer zufällig in der Nähe einer Dönerbude ist. Und so ein Typ hat sich daraus so einen Spaß gemacht irgendwie und hat das irgendwie witzig gefunden und kann jetzt vor 3 Freunden vielleicht geil sagen, dass er mich verarscht hat. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich bin auch jetzt gar nicht mehr, also ihr müsst jetzt dann auch nicht, da sollte euch nicht so zu Herzen gehen. Ich würde auch keinen Döner holen, aber ich würde auch niemandem sagen, ich hole ihn ein und dann nicht mit vorbeibringen allerdings.
Stimmt.
Hier, Jan, die Oasis, magst du Oasis eigentlich, aber... Die ist super. Was krass ist in dieser Oasis-Doku, dass auf einmal Liam Gallagher, der ja immer als der große Vollprolet in der Band bezeichnet wird, sympathischer ein bisschen rüberkommt als sein Bruder Noel. Und wusstest du, dass Noel erst später in die Band eingestiegen ist? Die Band gab es erstmal schon und er war gar nicht dabei. Und dann später hat er die Gitarre übernommen und hat dann einen Hit nach dem anderen geschrieben. Muss aber auch sagen, dass der sein Bruder das Leben ganz schön zur Hölle gemacht hat und auch ganz schön sein Bruder immer gezeigt hat, was für ein Idiot sein Bruder ist. Hat öffentlich mal in einer Radiosendung erzählt, wie dumm sein Bruder ist. Sein Bruder war mal bei ihm zu Hause und dann hatte Noel Gallagher sich was man ja macht, wenn man eine Flasche Sekt aufmacht, einen Löffel da reingemacht, damit die Kohlensäure nicht rausgeht. Und er wusste das nicht, Liam. Und dann hat ihm das Noel erklärt. Eine Woche später hat Noel wohl Liam besucht und macht den Kühlschrank auf. Und da war da eine Milchtüte und dann war da ein Löffel drin. Und dann meinte er, warum ist das denn so?
Olli, die Geschichte habe ich dir erzählt.
Nein, die habe ich dir erzählt.
Die habe ich dir erzählt.
Ich habe sie dir erzählt. Nein, niemals.
Liebe Community, könnt ihr bitte mal...
Liebe Community, sucht bitte die Sendung
raus. Ich habe sie dir erzählt. Ich weiß, es klingt komisch, aber ich weiß
nicht, ich habe es ist komisch.
Ich habe sie dir erzählt.
Ich habe sie als Link gehabt.
Nein.
Das gibt's im Internet und hundertprozentig. Und es gibt einen da draußen. Es gibt einen da draußen, der wird das jetzt auch beweisen können, Jan. Der wird das jetzt rausholen und der wird zeigen, dass ich dir das schon mal erzählt habe. Das weiß ich. Egal, auf alle Fälle, geile Dokumentation, Supersonic über Oasis. Ich habe Oasis jahrelang gehasst, fand die Musik auch scheiße, fand die Lieder alle zu lang. Damals, als die Platte rauskam, die What's the Story, Morning Glory, habe ich die geliebt. Aber das hat sich irgendwie sehr schnell ermüdet, auch dadurch, dass die so assi waren und irgendwie unsympathisch. Und dann bin ich mal zum Oasis-Konzert gefahren, das war grauenhaft. Es war so schlecht in der Colorline-Arena und im Zug waren 2 Mädchen, 2 offensichtliche Hot Bitches auf den ersten Blick, jedenfalls haben sie es so gegeben, keine Ahnung. Und dann sagt die eine zu mal anderen, ja, ich finde die von Oasis so geil, die sind immer so arrogant. Und dann habe ich auch gedacht, was für ein Wertesystem in deinem Kopf herrscht. Ja, ich finde es auch geil, wenn Typen so arrogant sind und mich wie Scheiße behandeln. Und ich bin außerdem auch jemand, ich brauche auch sowas, weil eigentlich brauche ich, ich muss das auch fühlen können, dass der mich dann wie so ein, also dass ich dem auch nichts wert bin eigentlich und so. Das tut mir nämlich total gut. Ja, und das ist egal. So, Oasis spielen wir heute nicht. Jan, machen wir die großen 5.
Nee, lass uns mal ganz kurz, ich muss mal überlegen, weil ich komme ja bald nach Berlin, Mitte Dezember habe ich einen Termin am 19.12. Das ist 19.12., das ist ein Montag und ich bin jetzt gerade dabei, ich buche schon ein Hotel, ich möchte mir ein fettes Hotel buchen. Welches Hotel bucht man denn eigentlich in Berlin gerade?
Ich sag's dir, sollst du jetzt hier sagen oder?
Ja, warum denn nicht?
Beste Hotel in Berlin ist Waldorf Astoria, die Tower Suiten. Hast einen Blick über Berlin und zwar einmal ganz drumherum, kostet aber auch, glaube ich, 600 oder 800 Euro die Nacht. Bist du aber auf alle Fälle der Platz herrscht und kannst da schön im Bademantel hier Schlong zwischen den Beinen hängt rum, machst du noch ein bisschen Musik an und gehst da so rum und isst Chips, die Tüte für 29 Euro, die da irgendwie angeboten werden in der Minibar.
Nee, das möchte ich nicht. Pass mal auf. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Heute ist der 13. November. Wir haben es jetzt lange vorbereitet und organisiert und jetzt können wir es offiziell verkünden.
Wir müssen es auch verkünden, Jan, weil ich kriege so viele Anfragen, wo es endlich und wann es endlich Karten gibt.
Ja, genau.
Also wir müssen
es
das
gibt
jetzt
eine ganz, wir haben uns wirklich, muss man sagen, erstmal Olli.
Warte, ich mache eine Musik.
Ja, okay.
Musik.
Dann kannst du das dazu.
Darf
ich verkünden? Ich werde ja ganz viele Credits geben, ganz viel Lob und so.
Nee, Jan, weißt du was?
Doch.
Du hast schon so viel auf meinem Rücken ausgetragen und dann so viel Erfolg, dann will ich das jetzt auch noch hinnehmen. Das ist jetzt schon völlig in Ordnung. Wirklich, das ist jetzt egal. Pass auf, warte. Jetzt geht's los, auf.
Meine Damen und Herren, liebe Kinder, es ist soweit. Olli Schulz und Jan Böhmermann machen eines der größten Versprechen der Menschheit wahr. Wir werden am 19. Dezember 2016, also in etwas mehr als einem Monat, einen großen gemeinsamen Live-Auftritt zusammen haben. Wir werden gemeinsam auftreten in einer ganz tollen Location in Berlin, der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und bald der Hauptstadt Europas und vielleicht ganz bald auch der ganzen Welt, wir wissen es nicht. In Berlin am 19.12., wir sind im Tempodrom.
Jetzt noch Berlin, vielleicht bald Tramtown.
Ja, wer weiß es. In Berlin im Tempodrom ist zurzeit der Weihnachtszirkus Roncalli aufgebaut. Aber am Montag, den 19.12., hat Roncalli sich dazu bereit erklärt, alle Clowns und Artisten wieder in die Käfige zu sperren und uns die Bühne zur Verfügung zu stellen. Also wir werden im Zirkus Roncalli, im Tempodrom, den großen Olli und Jan Weihnachtszirkus eigentlich, Olli und Jan Weihnachtszirkus, unterstützt von Spotify ein kleines bisschen. Und wir haben uns lange darüber unterhalten, was wir denn da eigentlich genau machen, beziehungsweise wie wir.
Vielleicht haben wir uns da lange darüber unterhalten?
Doch, wir haben uns lange darüber unterhalten. Es ist wahnsinnig teuer, die Location zu mieten. Es ist ein echter Zirkus. Die Karten haben verschiedene Preise. Also es gibt, glaube ich, von Sperrsitz 15 Euro bis hin zu Logenplätzen ganz vorne.
Von 100 bis 500 ist alles dabei.
Nein, also wir sind sonst immer aufgetreten beim Parkfest von Radio 1. Das war alles auch mal so einigermaßen pro bono. Und wir haben uns gedacht, wir machen aus diesem Weihnachtszirkus von Olli und Jan erstmal eine gemeinsame Veranstaltung. Wir werden da Sendungen aufzeichnen. Wir werden Gäste haben. Es gibt Musik. Es wird ein schöner, bunter, langer Abend mit Janni und Olli im Zirkus, im Weihnachtszirkus. Und wir haben uns gedacht, wir machen was ich noch nie gemacht habe, nämlich was für einen guten Zweck. Und wir werden alle Einnahmen, also alles, wir kriegen kein Geld dafür, es wird nicht, wird, wir werden
Doch, wir
alle,
kriegen Geld, alles, was, aber wir werden spenden.
Nein, also es kann sein, dass wir ein bisschen Geld verdienen, wenn das ausverkauft sein sollte, aber auch nur dann. Ja. Und alles, was über ist, wird gespendet, also keiner von uns geht da irgendwie mit Kohle vom Platz. Und wir sollten auch versuchen, oder das ist vielleicht, wo ich gleich mal mit dir drüber reden will, ich würde gerne versuchen, noch darüber hinaus Geld zu organisieren, weil ich meine, das Geile ist, das ist eine Radiosendung beziehungsweise eine Live-Veranstaltung. Ich wäre bereit, zum Beispiel zum ersten Mal für aber echt Kohle, meinen Körper oder auch mein Gehirn nur an diesem Abend an die Privatwirtschaft, also wenn ich, keine Ahnung, als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel die Telekom sagt oder ein cooleres Unternehmen wie Vodafone oder ich weiß
noch
nicht.
Noch cooler also, als die Telekom, ja.
Okay. Genau, wenn irgendeines dieser angesagten Startups von Frank Thelen ein bisschen Venture-Kapital im Werbetopf liegen hat und sie sagt, pass mal auf, wir schneidern Jan Böhmermann einen Anzug, der voll ist mit unserem Logo, dafür kriegt er, den zieht er an dem Abend und der muss dann 7-mal sagen, wie geil unsere Firma ist, dafür spendieren wir aber 100.000 Euro für einen guten Zweck, würde ich das an diesem Abend auch machen? Und wir müssen mal überlegen, was man eigentlich, also würdest du das auch machen oder wärst du auch bereit dazu, an diesem Abend Werbung zu machen, wenn da Geld bei rumkommt? Aber wir müssen auch offen sein und sagen, was wir dann bekommen an Geld und das muss die Firma dann auch wissen, was sie dann quasi spendet. Ich würde mich quasi bereit erklären als Werbeträger.
Wir haben oft Ideen angekurbelt, viele sind in haben wir umgesetzt, manche auch nicht. Also wenn es jemanden gibt tatsächlich, der bereit ist, da Geld reinzubuttern in unsere Veranstaltung, dann würde ich das gerne spenden, auch natürlich. Beziehungsweise ich bin dabei, was ich dafür bereit bin zu tun. Also ich muss jetzt nicht was völlig Würdeloses machen. Meine Frage ist eigentlich, schminken wir uns eigentlich gegenseitig? Das ist mein Spiel erstmal. Ja. Schminken wir uns gegenseitig als Clown? Ich schmink dich und du schminkst mich und so gehen wir auf die Bühne.
Die Frage ist ja, Olli, wer von uns beiden ist welcher Clown? Ich würde jetzt instinktiv sagen, ich bin eher der Weißclown, der mit diesem leicht androgynen Klamotten immer so ein bisschen gehasst wurde. Und du bist der lustige, dumme August, der immer so leicht einen Tee hat. Also würde ich jetzt sagen.
Mit den großen Schuhen, ja, klar.
Ja, genau.
Der Weißclown ist der mit dem spitzen Hut. Der Harlequin.
Den fanden alle keiner
scheiße. Harlequins, ich muss auch sagen, Harlequins in der Wohnung ist oft bei älteren Frauen, die haben die ganze Wohnung mit Harlequinen vollgestellt. Und ich weiß nicht, was sie damit machen. Weil die haben, ich will es ja nicht so perverse Fantasien, aber die haben ja alle so einen spitzen Hut, diese Harlequins.
Ja, ne?
Und
Oma,
wenn so eine einsame Frau zu Hause...
Hast du wieder den Clown zwischen den Beinen?
Oh. Du kommst wieder ein Clown gefrühstückt, aber nicht oral.
Pass auf, du besuchst spontan deine Oma, klingelst am Sonntagmorgen, bringst Brötchen mit, ein bisschen einen schönen Kaffee. Und das dauert ein bisschen länger als normal, bis deine Oma zur Tür kommt. Du wunderst dich auch, warum hat die so zerstrubelte Haare? Dann steht die da vor dir, richtet den Rock und auf einmal fällt ihr ein Clown unter dem Rock aus den Beinen heraus.
Ja, dann nur so der Harlequin-Hut.
Und ihr guckt euch beide an und ich versuche es zu überspielen, aber ihr wisst beide, was passiert ist.
Oma hat was mit dem Harlequin.
Oma hat beim Masturbieren mit dem Clown erwischt.
Warum nicht? Das kann ja alles sein, wenn du alt und einsam bist. Das magst du ja gar nicht ausmalen. Ich meine, pass auf, die Sache ist ja eine Sache, das darf man sich jetzt, glaube ich, kein... Es heißt ja so, die Sexualität der Menschen ist so zwischen, was weiß ich, 20 und 35 am größten. Aber das perverse Gehirn hört ja nicht auf zu wachsen. Und wenn man sich jetzt mal reflektiert, was man jetzt schon für ein Dirty Mind teilweise, guck mal, die Idee jetzt alleine, dass Oma mit dem Harlequin-Huten masturbiert, ne? Ich mag gar nicht ausmalen, wie das dann es wird in 20 Jahren. Also, und dann sitzt du allein zu Hause, alle Freunde schon tot und so, und dann bist du in der Wohnung und hast aber diesen derbe versauten Kopf, bist aber alt und auch vielleicht nicht mehr in der Lage dazu, dir einen Geschlechtspartner zu suchen. Und dann schaust du dich in deiner Wohnung um und dann siehst du da überall diese Harlequins sitzen. Ne? Ich finde, das ist fast schon ein natürlicher Prozess.
Naja, zurück zum großen Weihnachtszirkus von Olli und Jan. Also wir treten auf, wir sind am 19.12. im Zirkus Roncalli im Tempodrom in Berlin. Lieben Dank an den Zirkus Roncalli, der uns den Zirkus zur Verfügung stellt. Mit allem Shishi, mit Sägespänen und so, mit Logen. Es ist wirklich der echte Zirkus Roncalli. Wir können ihn vielleicht sogar Janolli nennen an dem Abend.
Janolli zum Beispiel, genau. Janolli, der witzige Zirkus. Und
Janolli, Weihnachtszirkus Frauen, Janolli.
Genau. Frauen ab 70 in Begleitung eines Harlequins haben freien Eintritt.
Also, es gibt Karten von, ich glaube, 15 Euro plus Vorverkaufsgebühr bis hin zu wirklich tollen Karten in der Loge vorne. Alles, was über ist, ich werde auch nicht in der Suite im Waldorf, obwohl... Ich könnte auch mal in der Suite im Waldorf Astoria übernachten. Ist doch scheiße.
Weißt du was, wenn du schon keine Gage kriegst und alles spendest, dann solltest du auf alle Fälle die Tower Suite, das ist da oben im Waldorf Astoria, nehmen. Finde ich so mit das spektakulärste.
Aber ist das okay? Ich meine, hast du schon ausgesucht, für wen du das Geld spendest? Weißt du das schon?
Ja, aber möchte ich jetzt hier nicht sagen, weil das kommt echt so.
Ich weiß es schon.
Es gibt zwei Organisationen, die ich schon länger unterstütze und das mache ich aber auch, also immer mal wieder, wo ich da mal meine, zum Beispiel,
aber wir müssen das offenlegen.
Hab, die Gage,
wir müssen das aber
das mache ich dann auch. Ich möchte es doch nicht heute schon machen, weil ich habe jetzt auch keinen Bock auf dieses. Oh, also erstmal, was mich befremdet, sind zwei Arten. Einmal Gutmenschentum, natürlich, wie man so schön sagt, das Wort ist natürlich scheiße, aber du weißt, wenn ich mir sage, ich spende mein Geld, das machen wir alles ziemlich unspektakulär während der Sendung, finde ich. Ja? Also wenn wir da auf der Bühne stehen und zwar zweitens finde ich es aber auch, ich bin jetzt auch kein großer, also das, was ich mache in solchen Bereichen sozialen Sachen, das habe ich noch nie in die Öffentlichkeit gegeben und will das eigentlich auch nicht. Das wird man kurz und so machen, ohne
aber wir müssen das erwähnen,
darauf aufmerksam zu machen, weil jeder kann seinen eigenen Teil und jeder kann, ich kenne so viele Leute, die Geld spenden für Greenpeace oder für andere gute Organisationen und die daraus auch keine Hehl machen. Also muss ich da auch keinen großen machen, aber ich werde es natürlich offenlegen.
Wir müssen es für diesen Abend
offenlegen.
Ja, wir müssen es für den Abend offenlegen, dass alles andere, was wir darüber hinaus machen, weiterhin für uns ist, das ist ja klar. Aber für den Abend, damit alle wissen, wohin das Geld geht, was dann über ist. Und ich finde es, ich fand es wirklich eine der besten Ideen, ist die Idee mit dem Selfie. Willst du mal erzählen, wie wir das machen? Das, weißt du?
Selfie-Verlosung. Oder wolltest du nicht erzählen?
Nicht Selfie-Verlosung.
Nein, ich weiß, was du meinst mit dem Selfie, genau.
Verraten wir schon?
Verraten wir alles noch nicht. Ich finde, jetzt ist in ein paar Wochen sind auch noch Zeit. Wir haben heute den
10. Heute ist der 13. Und kann man jetzt mal sagen, folgendes Schedule. Am 19.12. im Tempodrom in Berlin, Olli und Janni, der große Jan-Olli-Weihnachtszirkus. Wir nehmen Sendungen auf, es kommen tolle Gäste, wir haben schon einige Zusagen und es wird wirklich ein Abend mit Musik und Tanz, es wird viel gelacht und wir können alle gemeinsam ein schönes Fest feiern. Ich back Zimtschnecken, habe ich mir auch schon vorgenommen. Der Vorverkauf beginnt, das kann ich jetzt mal sagen, einen Tag nach dem ersten Advent, also am Montag nach dem ersten Advent, beginnt der Vorverkauf bei ganz allen üblichen Vorverkaufsstellen, bei Eventim und irgendwie, wo man sonst auch Karten kauft, für den Weihnachtszirkus von Janni und Olli. Und dann, nur ganz wichtig zu wissen, alles, was eingenommen wird und irgendwie nicht kostet, also über die Kostendeckung hinaus, und wir kriegen kein Honorar und niemand, der da sonst auftritt, bekommt Geld. Das wird gespendet und ich würde mir wünschen, dass wir auch weiterhin Geld sammeln und ich würde es in den nächsten Wochen gerne so ein kleines bisschen vorantreiben. Ich würde mich bereit erklären, an diesem Abend, zum ersten Mal in meinem Leben, aber nur an diesem Abend, Werbung zu machen für irgendwas. Ich will aber auch echt Cash dafür sehen. Das Geld wird gespendet an 4 wohltätige Organisationen. 2 von Olli, 2 von mir und das werden wir auch noch rechtzeitig sagen, welche das sind. Das sind aber ganz nicht der große Jan und Olli Fonds, sondern es sind wirklich ganz seriöse, große Organisationen mit Spendenquittung und allem Shishi und die Kohle geht dann dahin.
Wenn sich jetzt bei dir die Firma Dildo King meldet und möchte, dass du als Dildo verkleidet die Sendung moderierst, wärst du da auch bereit für?
Ja, da kann man ja aushandeln, wie viel Kohle. Also ich richte mal kurz eine Mailadresse ein. Und zwar ist es die Mailadresse, ich nenne sie mal Weihnachtszirkus@böhmermann.de. 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 Und wer Lust hat, zu werben und Geld über hat, kann dann quasi seine Werbeidee mit dem Betrag, den er bereit ist zu spenden, an diese Mailadresse schicken und dann treten wir mit euch in Kontakt. Wenn ihr eine Idee für Olli habt, glaube ich, nehme ich das auch gerne an dieser Mailadresse an, dann leite ich das einfach weiter. Dann können wir darüber nächste Woche mal sprechen.
Übernehme mal ein bisschen mein Management hier. Ja.
Wir müssen das ja zentral irgendwie bündeln. Weihnachtszirkus@böhmermann.de an dieser Mailadresse könnt ihr mir schreiben, wenn ihr eine Idee habt, was wir machen sollen für Geld und welchen Betrag ihr bereit seid zu spenden. Und dann entscheiden wir, ob wir das machen oder nicht. Und muss es gar nichts Extremes sein. Es ist ja Weihnachten und wir wollen es wirklich ein bisschen nett und gemütlich haben. Wäre schön, wenn das ein bisschen geschmackvoll ist, auch wenn wir nicht immer für Geschmackssicherheit stehen. Genau. Aber es soll ein netter Abend werden für alle.
Genau. Ich wünsche mir nochmal ein Lied. Wir machen nochmal einen Block gleich hier mit Abmoderation und allem drum und dran. Aber ich wurde immer gebeten, noch ein paar mehr Songs mal auf die Playlist zu packen. Ich habe mir jetzt ein paar rausgesucht. Das würde ich jetzt gerne nochmal machen kurz. Und dann können wir nochmal gleich wollen wir noch die großen 5 machen? Schaffen wir das zeitlich noch?
Ich weiß nicht, ob wir das zeitlich noch schaffen. Ich glaube ja.
Ich glaube auch. Ich wünsche mir jetzt einen Song, und zwar einen Song von einer Band, die unfassbar viele Alben gemacht hat und die man auch gar nicht so einfach verfolgen kann, weil es gibt ewig viele Maxis von denen, hatten sich auch zwischendurch mal aufgelöst und haben Platten gemacht, die sehr schwierig sind, dann aber auch wieder Platten, die genial sind, geniale Songs. Und die Band ist, glaube ich, eine Lehrerband. Der Sänger ist, soweit ich weiß, ist der Sänger immer noch nebenbei, ist immer noch Lehrer und heißt Robert Pollard und die Band heißt Guided by Voices. Und die haben unglaublich viele gute Platten und gute Songs gemacht. Muss man aber erst herausfinden, weil die auch wahnsinnig viel Noise-Kram gemacht haben. 1999 haben sie die Platte Do the Collapse gemacht. Und da ist ein wunderschöner Welthit, meiner Meinung nach drauf, der nie zum Welthit wurde, ganz einfach, weil die Band einfach nicht so richtig zu greifen ist. Ich habe die 2-mal live gesehen, unheimlich cool gewesen. Und muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Hier ist ein Song, der heißt Everybody Got a Hold on Hope, That's the Last Thing That's Holding Me. Also das ist so ein schöner Text darüber, dass er wirklich völlig seinen Glauben an alles verloren hat. Aber er sieht diese Menschen, die an irgendwas glauben. Und diesen Glauben, den diese Menschen haben, das ist der Halt für ihn, dass es doch noch irgendeine Lösung gibt. Weil wenn so viele Menschen noch an was glauben, dann kann die Welt nicht so schlecht sein. Er findet wird nichts mehr. Wunderschöner Song. Hold on Hope von Guided by Voices. Gibt's jetzt auf der Fidi und Bumsi Playlist und dann sind wir gleich wieder da.
Bis gleich.
Wir sind eine geile Feiergemeinde.
Ja, vielleicht werden wir jetzt wieder eine geile Feiergemeinde, ja. wo Donald Trump an die Macht kommt. Vielleicht gibt es auch wieder einen Widerstand. Vielleicht passiert jetzt irgendwie sowas, dass es so Techno-Rebellen gibt, die wieder so nackt auf der Straße tanzen, um zu zeigen, dass sie gegen,
Aber weißt du, was ich wirklich gedacht habe? War nicht künstlerisch die fruchtbarste Zeit, die, wo Künstler was gegen das Establishment machen?
Absolut. Das wird jetzt auch wieder, und wenn man es mal positiv sieht, es sind momentan so viele fragwürdige Menschen in so vielen Ländern an der Macht und es herrscht gerade so ein Rechtsruck ist der falsche Ausdruck, aber so ein Kampf.
Doch, ist genau der richtige Ausdruck. Ja.
Es herrscht ein Rechtsruck. Vielleicht muss man das so einfach sagen. Ich finde, das klingt dann immer so gleich so neofaschistisch, aber es herrscht ein Rechtsruck auf eine neue Art, eine neue Dimension. Aber das waren immer die schwierigsten Zeiten. Das waren auch immer, wo Künstler mal keine Zeit drauf hatten. Ich habe einen schönen Satz auch neulich gelesen über Künstler. Ein echter Künstler wartet nicht auf Inspiration. Pau, das heißt so, Amateure warten auf Inspiration, Profis fangen an zu arbeiten. Und so ist das jetzt auch, glaube ich, gerade, dass ich glaube, Leute, die wirklich irgendwie was sagen wollen, was tun wollen, die das auch machen werden. Weil jetzt ist nicht die Zeit, um sich zu verkriechen oder keine Haltung zu haben. Und daraus kann auch wieder was Großes entstehen. Und da kann auch irgendwann wieder ein Umbruch entstehen. Und natürlich ist das alles scheiße, aber es bringt auch wirklich nichts, jetzt zu sagen, oh Gott, ist das alles schlimm. Und viele Leute verbreiten so eine absolute Hoffnungslosigkeit. Aber hoffnungslos ist es erst, wenn wir alle tot und begraben sind. Das ist so.
Also und selbst kann man, dann, ehrlich gesagt, selbst da würde ich sagen, es ist da gibt es ja noch Hoffnung.
Ja, und dann haben wir unseren Frieden. Also wenn es dann vorbei ist, ist es vorbei. Aber solange es nicht vorbei ist, ist es auch wirklich nicht verkehrt, vielleicht auch jetzt anzufangen. Viele Leute, die noch jetzt so im Internet schreiben, oh Gott, was für ein Albtraum, mein Glauben an die Menschheit ist heute abgefahren. Dann fang an, dir einen neuen Glauben aufzubauen oder such dir Verbündete oder glaub daran, dass es auf alle Fälle aus dieser Situation, die momentan wirklich sehr unschön ist, auf so vielen Orten auf dieser Welt, dass man jetzt anfängt, sich vielleicht zusammenzutun oder wirklich auch zu merken, es bringt nichts, nur im Internet, auf Facebook einen Protestkommentar abzuliefern. Ne? Ja. Olli, wie war denn überhaupt dein ich hab gerade mal bei Facebook, wie war denn dein Wahlabend? Du hast ja nicht einen Wahlabend gemacht?
Ja, nee, wir wollten uns treffen privat zum Gucken und da haben wir uns gedacht, okay, da können wir direkt die Kameras mitlaufen lassen und haben es einfach ins Netz gestreamt. Und das muss man mal sagen, technisch erschreckend einfach. Ich frage mich überhaupt, warum man einen Fernsehsender noch braucht. Zwei Knöpfe umlegen und schwubbeldiwupps, bist du einfach
mit mehreren Kameras, drauf, ne?
Ja, wir haben einfach, es waren einfach alle Leute, die Lust hatten zu kommen, auch ohne Geld, keiner hat Geld verdient, wir haben einfach nur Kameras draufgehalten, alle Mikrofone aufgemacht und einfach dumm rumgelabert, was man sonst auch gemacht hätte. So, und
das war echt ganz nett. Ich war im Hotelzimmer und habe da einen ganz schlechten Empfang gehabt, was ganz kurz gesehen, und ich kannte aber nicht einen. Ich kannte nicht einen von den Leuten. Was waren das für Leute, mit denen du da gesessen hast?
Das waren Leute, das war unsere Redaktion.
Das war die Redaktion, die habe ich ganz anders in Erinnerung. Ist die ausgetauscht worden?
Die ist komplett ausgetauscht worden. Das ist das Regime des Schreckens. Das habe ich mir abgeguckt von Pol Pot, dass die Mannschaft wird alle vier Monate wird einfach völlig willkürlich in der Nacht- und Nebelaktion werden die Büros geräumt und wird eine komplett neue Mannschaft eingestellt. Immer regelmäßig. Aha. Damit einfach die Spannung hoch bleibt, damit die Qualität der Arbeit stimmt und das Schreckensregime. Man muss ja hart durchregieren in so einem Job wie meinem. Da muss man hart sein, knallhart. Da ist nicht viel mit Lachen hinter den Kulissen. Und deswegen kennst du die wahrscheinlich alle nicht. Lernst du bald wieder kennen. Oh. Wir machen ja wieder Schulz und Böhmermann nächstes Jahr.
Die sahen alle so ein bisschen aus wie so Latte Macchiato-Striche, aber wenn ich ehrlich bin. Also,
ja, das bleibt nicht aus. Wir geben Menschen Hoffnung, die ansonsten auf dem Arbeitsmarkt keine weitere Chance hätten.
Wir holen die Leute bei Starbucks raus. Die sitzen ja die ganze Zeit vom Rechner und mit ihren Kopfhörern und starren auf irgendwelche angeblichen Projekte oder Startups oder warten, dass sie Kohle für ihr geiles Projekt reinkriegen. Aber Jan Böhmermann, der holt die da raus und bringt die direkt vom Medienstrich bei Starbucks in die Redaktion. Das finde ich gut.
Ja. Echt. So, Olli, ich habe ein paar schöne Vorschläge bekommen und ich habe auch einen Favoriten für die großen fünf. Vielen Dank an Lorenz Weiß, der hat mir geschrieben mit vier guten Vorschlägen und die finde ich wirklich toll. Ich lese sie mal vor, pass auf. Die großen fünf Kanzlerkandidaten à la Trump in den USA, also zum Beispiel hier Tim Wiese, Hannes Jenicke oder wer, das ist eine.
Aber letzte Woche hatten wir Präsident, hatten wir. Jetzt nicht noch genau. Kanzler.
Nächster Vorschlag. Ja. Die großen Demütigungsmomente der Menschheit. Die Momente, an denen die Menschheit gedemütigt wurde oder die großen Demütigungsmomente der Menschheit. Dann die fünf großen Verwendungen für Blätterteig, habe ich vorhin schon gesagt. Und jetzt kommt mein Favorit. Die großen die fünf peinlichsten Veranstaltungen. Zum Beispiel Elternabend, Firmenfeier und. Und ich weiß nicht, wie oft du schon auf Veranstaltungen warst, wo du die ganze Zeit vom Anfang bis zum Ende gedacht hast, ich will hier weg. Das würde ich gerne.
Unfassbar, wenn du Lust hast, viele. Das machen wir.
Würde ich gerne machen. Die großen fünf peinlichen Veranstaltungen, okay?
Naja, da kann man auch sagen, die fünf großen peinlichen Veranstaltungen, auf denen man zu Gast war.
Ja, also genau, wo man war. Okay, alles klar. Die großen fünf peinlichen Veranstaltungen, die man schon mitgemacht hat. Okay.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen fünf peinlichsten Veranstaltungen, auf denen wir jemals zu Gast waren.
Ja, auf Platz 5, bei mir, ja, ich würde mal anfangen mit einem echten Klassiker. Es gibt so eine Phase im Leben eines Menschen, so, ich würde sagen, ab 26 bis Anfang 30, wo man auf wahnsinnig vielen Hochzeiten zu Gast ist. Das ist so dieser Moment, wo sich die Leute anfangen zu setteln und im Bekanntenkreis wird viel geheiratet. Ich war in meinem Leben, glaube ich, schon auf 10 oder 15 Hochzeiten und ich will jetzt keine als besonders peinlich hier identifizierbar machen. Aber ich sag mal so, Hochzeiten sind eigentlich immer ein Garant für Peinlichkeiten. Und das ist das erste Mal, wenn man bei einer Hochzeit auch von guten Bekannten oder Freunden ist, dass man wirklich mal das wahre Gesicht dieser Menschen sieht. Wenn man zum einen die Verwandtschaft sieht, wenn man sieht, wie die sich die Hochzeit vorstellen. Und ich finde, das Allerschlimmste ist, wenn eine Hochzeit, also für viele Menschen ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht, weil das ja unser Job ist, aber für viele Menschen ist die Hochzeit der einzige Tag im Leben, in dem man einmal im Mittelpunkt stehen kann. Ich bin mal froh an einem Tag, an dem ich nicht im Mittelpunkt stehen muss. Und viele Leute sind dankbar, wenn sie es einmal dürfen. Und entsprechend wird da viel Energie drauf verwendet, die Hochzeit so schön wie möglich zu machen. Und das ist natürlich, was für ein Quatsch, so schön wie möglich heißt einfach nur, dass man sich mit jedem noch so absurden Detail beschäftigt. Und das habe ich schon zwei, dreimal erlebt. Zwei oder drei von den 10 Hochzeiten, auf denen ich war, da wurde sich so viel und so intensiv Monate und Jahre vorher um die schönen Details gekümmert, dass man quasi schon von der Braut angegiftet wurde, wenn man irgendwie die Einladung zu früh angefasst hat oder die Tischkarte umgesetzt hat, weil man neben irgendjemandem nicht sitzen möchte, neben dem man da gesetzt wurde. Also wo quasi die Vorbereitung der Hochzeit bis in so ein Psychospiel ausartete. Den setzen wir neben den Tisch und die können gut miteinander. Ja. Ach, das finde ich schön, wenn die sich mal kennenlernen.
Und die Servietten sollen so gefaltet sein wie ein Schwan. Ja
und ich finde
nicht wie eine Ente, wie ein Schwan.
Erst habe ich ja gedacht, es ist ein bisschen kitschig, wenn wir in einem Schloss heiraten, aber ich finde es ganz schön. Aber passt dir bitte ein bisschen auf mit dem Rotwein und der Kuchen kommt, noch nicht anschneiden. Und alle voll so, oh, ich kann nichts mehr essen, Alter, ich habe jetzt 6 Gänge gefressen, ich kann jetzt hier noch ein Stück Mitternachtssnack, Currywurst.
Dann kommst du und am nächsten Morgen so stehen ein bisschen nach, und ich war auch schon auf Hochzeiten mit Übernachtung und dann wird irgendwie bis um nachts um 3 gesoffen und am nächsten Morgen um 9 musst du aufstehen, frühstücken und dann wird so ein Ausflug gemacht.
Wir machen morgen noch einen Brunch zusammen. Wir haben gedacht, wo wir alle mal zusammen sind, dass wir morgen einfach mal gemeinsam irgendwie vielleicht nochmal mit dem Fahrrad über den Deich fahren oder einfach nochmal ein bisschen durch bei uns
im Fegesack. Warst du schon mal auf einer richtig geilen Hochzeit?
Ja, eine Hochzeit, ich habe auch viele sehr gute Hochzeiten. Ja, also wo man, und es sind immer die Hochzeiten, wo man das Gefühl hat, das Brautpaar ist entspannt. Denen ist einfach eigentlich alles scheißegal. Wie eine gute Party, man plant das bis zu einem gewissen Punkt, wie gute Politik auch. Man kann das alles nur bis zu einem gewissen Punkt kontrollieren und irgendwann muss man einfach loslassen und einfach mal machen, wie man denkt. So, und das sind eigentlich immer die Besten.
Ja. Ah. Ich gehe ungern auf Hochzeiten.
Ich gehe auch sehr ungern auf Hochzeiten, obwohl das stimmt nicht. Ich gehe ungern auf Hochzeiten, wo ich vorher schon so ein komisches Gefühl habe, dass es peinlich wird. Und ich werde aber auch gerne überrascht von Brautpaaren, wo man denkt, oh Gott, wie wird das denn? Und hinterher war es dann doch ganz schön. Ich finde, auf Hochzeiten lernt man zum ersten Mal Menschen wirklich kennen. Genauso wie wenn das erste Kind kommt, da lernt man ja seine Eltern oder die Eltern des Partners zum ersten Mal richtig kennen. Wenn Eltern zu Großeltern werden, da weiß man dann, was man da wirklich, wer einen da jahrelang großgezogen hat, sag ich mal so.
Das ist krass, ja. Das ist okay. Ja. Das ist jetzt nochmal eine ganz eigene Rubrik.
Deine Nummer fünf.
Bei meiner Nummer fünf ist, ich habe in der Zeit, in der ich auf Sinn und vor allem auf Geldsuche war, verschiedene Nebenjobs angenommen. Und einer der unangenehmsten Jobs, den ich mal machen wollte, war tatsächlich Treffen in Hamburg in einem abgelegenen Hotel in Bergedorf. 10 Leute, die sich auf eine Annonce gemeldet haben, Versicherung verkaufen für Schneeballsystem. So verdienen sie sehr, sehr viel Geld. Da war ich dann tatsächlich mit 10, 20 anderen Nichtsnutzen, die genau wie ich irgendwie da rumsaßen und wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung hatten, was da jetzt genau passiert, aber irgendwie Geld verdienen wollten. Ich muss genau um so 21 gewesen sein oder so. Und dann kam irgendwann ein schmieriger Typ in den Raum rein. Da wurde sich dann in diesem Hotel, haben die einen Konferenzraum gemietet. Natürlich den kleinsten, billigsten, schäbigsten unten im Keller irgendwo. Das war auch jetzt kein seriöses Hotel. Aber die hatten so einen Raum. Und dann wurden da schon irgendwelche Beispiele auf der Tafel geschrieben. So, erster Monat 200 Euro, 5 Leute, zweiter Monat 1000 Euro, wie schnell man da irgendwie Geld maximiert und wie schnell man da anfängt, in ein wirtschaftliches Prinzip reinzustoßen und da ein Big Player zu werden. Und dann kam ein Typ und der hat tatsächlich als allererstes seine Armbanduhr gezeigt und hat gesagt, diese Uhr hatte ich vor 2 Jahren noch nicht. Diese Uhr werden Sie vielleicht nie haben, weil diese Uhr kostet 25.000 Mark. Und hat dann angefangen zu erzählen, auf seriöse Art und Weise, dass wir doch einfach nur in unserem Freundeskreis die Leute fragen sollten, ob die nicht diese Versicherung abschließen wollen oder irgendeine Geldanlage machen wollen und dass man eigentlich seinen eigenen engsten Freundeskreis bescheißt und die damit ins Boot holt, aber selber fein raus ist. Ich weiß genau, wie dieses Schneeballsystem funktioniert. Du fängst an, bekannte Freunde zu beschwatzen, dass die irgendwas unterschreiben und dann haben die 2, 3 Jahre am Stück da irgendwie Scheiße an den Hals und kommen da nicht mehr raus und du bist deine Freunde und Familie auf alle Fälle los. Also wenn du nicht auf Hochzeiten tanzen willst, dann würde ich jetzt vielleicht für das Prinzip Schneeballsystem irgendwie plädieren und da mal versuchen, irgendwie Fuß zu fassen. Es ist nämlich, glaube ich, so, dass das Niederste überhaupt, womit man Geld verdienen kann, Leuten irgendwas aufschwatzen, was sie nicht haben wollen und womit sie auch noch derbe Minus machen. So war das damals und ich saß da und ich bin zu feige gewesen, aufzustehen, weil ich wusste nach 5 Minuten, ich habe überhaupt nicht den Mut, Freunde von mir zu fragen, ob die jetzt diese Versicherung oder so anschließen. Das würde ich niemals machen. Das war mir so unangenehm und dieser schmierige Typ hat einem angefangen, so eine Mappe zu geben und diese Mappe habe ich dann mitgenommen und da habe ich gedacht, da gehst du nie wieder hin. Da bin ich zu den nächsten Treffen nicht gegangen und die haben mich noch 3 Monate angerufen, damit sie die Mappe dann wieder kriegen. Und dann irgendwann auch nicht, das nicht mehr. Und das war wahnsinnig unangenehm, weil ich da gemerkt habe, ich bin hier unter Betrügern gelandet. Und ein paar haben dann gleich also gesagt, ja, das machen die und so und sind da, glaube ich, da eingestiegen ins Geschäft. Das war sehr, sehr unangenehm. Da habe ich die düstere Seite des Lebens kennengelernt.
Bei mir auf Platz 4 ist eine der großen 5 peinlichen Veranstaltungen, auf denen wir schon mal waren, Eine Vernissage, eine Präsentation in einer Galerie von einem Künstler. Und ich bin da reingeraten über 5 Ecken und fand mich dann auf einmal in privater Mission. Ich war privat auf einer Vernissage und fand mich da, es war eine Vernissage eines, ich sag mal, aus dem unteren, sowohl finanziell als auch künstlerisch, aus dem unteren Mittelfeld stammenden Künstler. Also einer der, ich sag mal, man hat Kunst studiert, man hat viel investiert und man hat also sehr viel, auch viel Hoffnung und so. Aber spätestens bei der Vernissage hätte eigentlich allen Anwesenden klar sein müssen, dass das, was da an der Wand hängt, einfach nur Scheiße ist. Und nicht, auch mit dem größten Aufwand kannst du daraus dir keine Kunst mehr quatschen. Und man stand dann da, hat sich so ein bisschen darin gefallen, dass man sich schön gemacht hat in Anzügen ohne Krawatte, mit 2 Knöpfen aufgeknöpft und so einem lockeren Glas Sekt in der Hand da stand und irgendwelche Bilder bequatscht hat oder über irgendwelche Kunst geredet hat, wo alle wussten, wir machen uns hier alle gegenseitig ganz schön groß was vor. Keiner von uns mag diese Bilder, die an der Wand hängen. Und es ging dann sogar so weit, dass einige von dieser künstlerischen Stimmung so angestiftet waren, dass sie wirklich blöd genug waren und 5.000 Euro genommen haben und die einfach ausgegeben haben für so ein unfassbar hässliches Bild oder so eine Installation, die aus gesammelten Strohhalmen bestand und mit Heißklebepistole zusammengeklebt wurden. Ich stand davor, man hat diese kleinen Heißklebepistolen-Erbsen wenn man Sachen mit Heißklebepistole zusammenklebt, hat man gesehen mit bloßem Auge und du stehst vor so einer Strohhalm-Skulptur, die nur aus Strohhalm und Heißklebepistole besteht und du siehst das wirklich, wie jemand sich mit dem Galeristen darüber unterhält und ernsthaft daran interessiert ist, da jetzt gerade gleich 7.000 Euro für auszugeben. Und das war so eine Stimmung, der Kollekt. Ja. So muss es damals, glaube ich, unter Hitler gewesen sein. Also ja, ist nicht so schlecht. Ja gut, ich meine, meine Nachbarn sind letztens verschwunden und nicht wieder aufgetaucht, aber ja gut, ich meine, wir uns schnappen sie ja nicht. Aber es läuft doch ganz gut, Wirtschaft. Ja gut, so ein Krieg ist halt so schlimm. Das ist in so einer Selbstbelaberung.
Genau, in so einer Selbstbelaberung und die dann noch auf so einer Vernissage, so auch so Leute, so Künstler, die auch, und das klingt zwar jetzt auch gemein, das zu sagen, aber oft ist es so, in Künstlerbereichen wie Kleinkunst oder da, wo nicht unbedingt der große Erfolg herrscht bei Künstlern, dass da die Stimmung am aufgedrehtesten, auch am meisten Eitelkeiten verherrschen und die Leute sich in so eine Prosecco-Laune entweder total echauffieren über irgendwas oder anfangen sich mega abzufeiern und dann anfangen laut irgendwie zu performen, zu singen, zu tanzen oder so abzugrooven oder irgendwas zu machen, was überhaupt nicht gerade der Stimmung eigentlich entspricht, aber dadurch, dass man eigentlich in einem kleinen Kokon sich verschanzt hat mit 30 anderen Spastis, die alle genauso scheiße sind und alle genauso selbstdarstellerisch veranlagt sind, dass man dann sich peinlich berührt, einfach nur noch die Flucht ergreift, wenn die dann anfangen. Weißt du,
dann kommt der fucking Künstler mit seiner scheiß Kunst und alle wissen irgendwie, weil ich hab's wirklich total gehasst, dann kommt der Künstler da wie so reingeschwebt und man denkt da so, Alter, ich meine, ich bin bloß ein fucking Radiomoderator, aber ich habe wahrscheinlich in meinem Leben schon mehr Kunst gemacht als du, kleines Ei. Und dann kommt er da reingeschwebt, irgendwie mit so auch so halbgeilen Eulen dann irgendwie, die sich dann da ranschmeißen, weil sie denken, das gehört sich so und irgendwie Mama ist stolz, dass sie irgendwie keinem SPD-Ortsverein erzählen, dass die Tochter mit einem Künstler zusammen ist und so ein Scheiß. Weißt du, man hat auch nie wieder was von den Typen gehört irgendwie verschwunden in der Berliner Ketamin-Szene und nie wieder aufgetaucht. Ja. Eines Tages wahrscheinlich in 10 Jahren siehst du wahrscheinlich irgendwie Co-Autor bei irgendeinem Tatort-Drehbuch und so. Ja, ich habe jetzt erst als Barista gearbeitet und dann habe ich überlegt, dann nochmal was ganz anderes zu machen. Jetzt bin ich Tutor, mache Repetitorien für Sozialwissenschaften und habe auch viel von meinen Eltern immer noch Kohle und so. Und wie geht's dir so und so? Weißt du, solche Leute sind das dann, Künstler.
Da fällt mir meine Nummer vier dazu, fällt mir auch gleich ein, vor 6, 7 Jahren habe ich auf einem Kleinkunstfestival mal gespielt. Da hat eine Frau gesungen mit Piano und ein Typ hat so Witze gemacht. Es war eigentlich nichts anderes als die beiden haben, glaube ich, auch später noch gefickt danach im Hotelzimmer. Also ich weiß noch genau, dass, weil die so auf einer Ebene waren und mich haben die alle für einen Arschloch da gehalten, auf der ganzen Veranstaltung, weil ich so angefangen habe, auch emotionale Sachen zu machen, dann wie ein trauriges Lied und die haben die ganze Zeit nur so auf so einer Polit-Kabarett-Ebene da sich einen ich will ja auch nicht über Polit-Kabarett oder sowas mich jetzt witzig machen oder so, ne? Aber ich finde, das ist auch manchmal oft so eine Szene oder auch so Kleinkunstsachen, so hier, wie heißt das nochmal, wenn du so diese Gedichte, diese Leute, die da immer so Gedichte den ganzen Abend vorlesen. Wie heißt das nochmal?
Mein Platz 3 würde ich gleich kennen.
Ja, Platz 3, sorry. Also bei mir, dann sage ich jetzt einfach nur, dieses Ding, die hat da Lieder gesungen, die Lieder waren dann alle so darüber, dass man ja auch sehr als dickes Mädchen stolz sein soll, aber so ganz schlecht alles so, was natürlich selbstverständlich ist, aber die haben da so Sachen rausgehauen und ich bin auch nicht angekommen, hab mich geschämt, hab mich aber auch für die anderen Leute geschämt und die haben sich für mich geschämt. Die haben sich geschämt, dass das, was ich mache, wohl peinlich ist und da war ich dann im Nachhinein, habe ich irgendwann nochmal mit dem Hund auf der Straße hier gesehen in Berlin und die haben sich auch so über mich lustig gemacht. Die fanden das alles nicht, das war nicht professionell genug. Dass ich dann auch mal ein Lied abgebrochen habe und geredet habe und so. Und hatten so ein Bild davor. Und auch das ganze Publikum bestand so auf Leuten, die so auch abfeiern bei so Volker Pispers und so, den ich auch nicht so schlimm finde, der auch gute Sachen sagt.
Nee, aber das ist Volker Pispers, nee, das ist immer wirklich gebraten in eigener Selbstzufriedenheit und in der eigenen Rechthaberei.
Genau, ich wollte es jetzt nicht so sagen, weil wir bestimmt auch jemanden haben, der sagt so, weil ich sehe ganz oft, der Volker Pispers wird auch ganz oft gepostet bei Facebook von Leuten. Ja, und ich will auch nicht wieder andere Kollegen jetzt hier so doof anmachen. Ich finde es eigentlich voll scheiße. Der Volker Pispers Humor ist so, weißt du was, ich habe mal nachgerechnet, jeder Bundestagsabgeordnete, der kostet uns ja am Tag 7 Euro oder 6 Euro. Das sollte uns der Spaß aber wert sein, oder? Und dann lachen die so, das ist fürchterlich.
Ich finde diese unglaubliche Recht haben und dieses Nicht-Zulassen von irgendwelchem Zweifel und nur so, wenn dann nur so kabarettistisch zugelassen. Also, weißt du, das Schlimme am Kabarett ist einfach eben gerade bei Volker Pispers, die sitzen da unten und klatschen und meinen das auch 1:1 genauso.
Ja, und das ist genau das Problem. Ich weiß, ich finde den auch, ich mag ja, da mag man wenig gegen sagen, weil der ja auch sehr resolut ist. Hagen Räther sagt wirklich sehr viele gute Sachen. Aber erstmal sind mir zopftragende Männer suspekt und auch Typen, die nur, ja, erstmal zopftragende Männer hat Wiglaf Drossel hat mal gesagt, wunderschön, der zopftragende Mann verwandelt sich mit dem Wachsen des Zopfes in eine eigene Notrufsäule, der immer wieder bei sich selber auf den Knopf drückt und sagt, hallo, ich bin scheiße und jeder soll es sehen. Und so ein bisschen ist es auch so, weil der sagt bestimmt viele böse, bissige Sachen, Hagenräter und so. Und das sind bestimmt auch viele Wahrheiten dabei. Er gibt aber auch wenig, er ist so sehr selbstzufrieden darin, zu erklären, wie scheiße die ganze Welt ist. Und das ist einfach auch nicht mein Aufgabenbereich, finde ich. Also nur zu erzählen, wie scheiße die Welt ist. Ich will Leute auch mal aus dieser Scheißwelt entführen, auch mal was Glückliches, was Witziges, ein anderes Gefühl verbreiten. Und das stört mich manchmal sehr daran. Deswegen kann ich mir sowas immer nur ganz, ganz
Olli also Schulz, lange der Mann angucken. Entführt sich aus der Scheißwelt. Ist eigentlich eine ganz,
natürlich, mache ich wirklich. Ab und zu
hat Josef Fritzl Zustand auch gemacht und Wolfgang Priklopil hat auch Leute aus der Scheißwelt entführt. In eine noch beschissenere.
In eine noch beschissenere Welt, ja.
Auf Platz 3 bei mir ist das Kinderkonzert. Kinderkonzert am Sonntagnachmittag. Ich war vor einiger Zeit mit meinem eigenen Nachwuchs in einer muss es anonymisieren, um jetzt niemandem auf die Füße zu treten, in einer bildungsbürgerlichen Einrichtung, wo viele Kinderkonzerte und auch so Lesungen stattgefunden haben, alles an einem Tag, an einem Ort, verschiedene Räume in so, ich sag mal, in einem bürgerhausartigen Etablissement. Und da gab es so einzelne Räume, große Säle, kleine Säle, in jedem Saal war was für Kinder. Es wurde gelesen, es wurde gesungen, es wurde getanzt und es hatte aber alles eine deutsche Ordnung. Und dann habe ich mich da angestellt vor so einem Saal, wollte in so eine Lesung rein, Lesung mit Musik, Konzert und Vorlesen. Kinder schon ganz aufgeregt, ich habe mich ganz normal angestellt, alles easy. Dann haben wir uns reingesetzt und dann gab es da vorne, der Raum war gemacht für 50 Leute. Vorne gab es 10 Sitzkissen für die Kinder und hinten gab es 40 Stühle für die Eltern. Dann wurde der Raum geflutet, alle Leute liefen rein. Ich war so am Ende der Schlange, will mich dann ja auch nicht vordrängeln, ganz höflich, ganz nett und so. Und dann sagte irgendwann das Sicherheitspersonal, so, jetzt ist der Raum voll, obwohl noch 40 Leute draußen standen. Und ich merke, es ist gar keine peinliche Veranstaltung. Doch, es ist peinlich, aber es ist peinlich und ärgerlich. Und dann sagte ich, aber manchmal, da hier sind noch 1000 Plätze frei und überhaupt, da sitzen ja ganz viele Erwachsene drin. Und ist es nicht eine Kinderveranstaltung? Wollen wir nicht einfach mal, sagen wir mal so, sagen, dass jetzt vielleicht von jedem Elternpaar nur einer da sitzt und die anderen mal rauskommen, damit noch mehr Kinder reinkommen? Meine eigenen Kinder wurden dann schon so leicht unruhig, fingen so leicht an rumzujammern, weil sie ahnten, es geht wohl nicht rein. Und dann sagt ihr, nee, aber die Feuerpolizei sagt, hier dürfen nur 50 Leute rein und die anderen Eltern haben sich geweigert rauszugehen. Die wollten mit ihren fucking 10 Scheiß Kinder da drin sitzen. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, pass mal auf, wir packen jetzt die Sachen und wir fahren zu McDonald's. Jeder kriegt eine große Packung Pommes. So.
Und einen
Clown und fickt einfach diese scheiß Kulturbumserei hier. Und wenn das ehrlich eine Kinderveranstaltung ist, wo 40 Eltern drin sitzen und 10 Kinder, dann stimmt da irgendwas nicht. Ihr verkackten Helikopter-Arschlöcher. Ohne Witz, weißt du, dann lese ich meinen Kindern lieber selber was vor. Was soll denn dieser Bums, ey?
Ja, vor allem dann...
Scheiße.
Und das Schlimme ist dann, wenn du dann drin bist in der Veranstaltung, ich war auch bei meiner Tochter bei der Theaterveranstaltung, die Eltern, die dann umständlich mit ihrem iPad versuchen, das mitzufilmen.
Ja,
das ist das Schlimmste. Und dann aber tatsächlich so erlebt, vor mir, Mutter gewesen, wollte das Kind filmen, hat aber ganz schnell auf Instagram noch gesehen, dass da neue Likes für ihr Foto sind und hat dann, während das Kind auf der Bühne war, erstmal ganz kurz abgecheckt auf Instagram, gerade irgendwie Freunde reagiert haben auf ihr neues, geiles Bild. Also, ja. Okay, mein Platz 3. Mein Platz 3
ist
Vorbereitungskurs gewesen für das erste Kind. Wurde ich war das Allerschlimmste. Eine Männergruppe. Ich saß in einem Kreis mit 20 Männern, die ihre Ängste erzählt haben darüber. Die ihre Ängste erzählt haben vor dem ersten Kind. Und das war wirklich. Da habe ich mich dann wirklich, und ich bin jetzt auch niemand, der jetzt so immer so, ja, die Frauen sind die besseren Menschen auf diesem Planeten und so. Also ich finde, dass das, ich bin komplett für Gleichberechtigung alles, aber in dem Augenblick habe ich mich dann wirklich für meine eigene Gattung, Mann, sehr geschämt. Weil da sind dann Fragen aufgekommen, wo ich dachte, das kann nicht dein Ernst sein. Dann hat der Psychologe gefragt, so, was für Ängste treiben Sie denn jetzt so um, bevor Ihr Kind jetzt auf die Welt kommt? Und dann meinte einer, ja, meine Frau ist Mongolin und wahnsinnig eifersüchtig. Und einmal die Woche gehen wir in den Jazzkeller, also ich mit meinen Kumpels. Und ich habe Angst, dass das mit dem Jazz jetzt wegfällt. Und das war dann seine größte Angst, dass das mit dem Jazz jetzt wegfällt. Und er so, weil das bedeutet ihm sein ganzes Leben. Ich meine, der kriegt gerade sein erstes Kind, seine Frau ist jetzt schon eifersüchtig. Und ich meine, wenn das Kind da ist und so. Und dann haben die alle so angefangen und haben auch gesagt, ich habe Angst, danach die Scheide nochmal zu sehen von meiner
bei
Frau.
Mir, wobei ehrlich gesagt, ne, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber das ist eh so eine Ausnahmesituation. Also wenn du dahinter
hast.
so ein Scheidentrauma hast, hast du echt, dann ist, war auch vorher schon irgendwas nicht in Ordnung.
Ja, dazu muss man auch sagen, ich weiß auch nicht wirklich, ob das immer gut ist, wenn der Mann dabei ist. Und ich weiß auch, dass viele Frauen der Meinung sind, der Typ muss jetzt, der muss jetzt nicht unbedingt daneben dumm rumstehen, wenn ich hier gerade die Schmerzen meines Lebens habe. Weißt du? Also das ist ja, auch eine Sache, aber, das sollte jeder,
ist was
für,
ganz
jeder für sich selber.
Jeder für ja. sich, da gibt es keine
sollte
Regeln.
Jeder für sich entscheiden. Aber die Ängste, die in diesem Kreis an Leuten, also das hätte ich einfach wahnsinnig gerne aufgenommen. Da waren so unglaubliche Ängste und unglaubliche Sorgen, die überhaupt alles, die nichts mit dem Kind zu tun hatten. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besonders viel Weitblick hatte, bevor ich mein erstes Kind hatte, aber, also Vater wurde, aber dass ich jetzt mir nicht drum Sorgen mache, dass ich nicht mehr in den Jazzkeller kann oder sonst, das war schon wirklich...
Das Geilste bei mir bei diesem Kurs war, dass das war nur so ein medizinischer Kurs. Ich hab gar keine, also gab gar keine Geburtsvorbereitung, was, also beziehungsweise wo man dann so ein bisschen darauf vorbereitet wurde, was da eigentlich da passiert. Wo ich mir sagen muss, beim ersten Kind schon gewünscht hätte, zu wissen, also so ein kleines bisschen eine Ahnung zu haben. Ich habe gesagt, ach komm, lass ich einfach auf mich zukommen, das ist ja egal. War im Nachhinein auch nicht so richtig schlau, aber war dann so bei so einem medizinischen Kurs, wo man dann so, was passiert, wenn das Kind das und das hat? Und das war eigentlich ganz einigermaßen informativ, weil das ja dann doch etwas über so einen Erste-Hilfe-Kurs hinausgeht und man ja gerade beim ersten Kind wahnsinnig panisch ist, wenn da irgendwie ein Pickelchen am Arsch ist, und man geht man direkt in die Uniklinik. Finde ich einen sehr schönen Satz. Erstes Kind Uniklinik, zweites Kind Kinderarzt, drittes Kind Pflaster. Und das stimmt ehrlich gesagt auch.
Also, das stimmt total.
Und viertes Kind stelle ich nicht so an.
Das, weißt du was, das ist aber auch ein ganz selbstverständlich. Wenn dein erstes Kind wenn auf die Welt kommt, du rennst alle 5 Minuten ans Bett und guckst, ob es noch atmet und schaust. Ich glaube, das ist einfach eine ganz normale Menschheit.
Es gibt Eltern, die haben so eine komische Atemmatte, da liegt das Kind drauf. Und wenn das Kind sich nicht regelmäßig bewegt, dann schlägt das Ding Alarm im Elternschlafzimmer. Ich wollte auf jeden Fall nur sagen, eine Nachfrage war auf jeden Fall, auch sehr viele interessierte, besorgte Väter, Leute, die auch Notizen sich gemacht haben, was ich schon ein bisschen peinlich fand. Und dann, als ein Arzt irgendwas erzählte, fragte dann ein Vater, ganz kurz für diese Informationen, können Sie mir da die Quelle geben, dass ich das zu Hause nochmal nachschlagen kann? Aber wirklich, ich wollte dann wissen, wie die Quelle in der Literatur ist, wie in der Uni. So ein Typ, der auch irgendwie mit so Ende 30, auch irgendwie ganz schlimm, dieser große Altersunterschied, wenn da so 20-jährige Mädels sind, hochschwanger, und du siehst dann, der Mann ist ja gerade so gerade die 45 hinter sich gelassen, und dann denkst du, Alter, mit so längeren Haaren und so einem Schal und so gerade
45 geht auch noch. Also, ja, aber das
Nee. Stell mal vor, du hättest jetzt eine 20-jährige Freundin und du würdest zum allerersten, also das, und du hättest keine Erfahrung damit und so, also, das ist schon ein ganz schöner Unterschied.
Ach so, okay, wenn es das erste Kind ist, ja. Aber wenn du die erste Familie verlassen hast und dann nochmal mit einer 19-jährigen Kind zeugst, dann weißt du ja,
finde ich auch scheiße. Ich finde das, ehrlich gesagt, ich finde das genauso creepy, wenn ein Uschi Glas irgendwie sich mit einem 18-jährigen vögelt, finde ich auch genauso creepy wie andersrum.
Macht die
das? Weiß ich nicht, also als Beispiel. Ich finde es einfach ein zu großer Altersunterschied. Kann man machen, aber da würde ich lieber mal ein paar Geld investieren für eine Therapie oder so. Einfach, das ist vielleicht nachhaltiger. Ich finde es auch immer schlecht fürs Kind. Ja, ich finde es auch mal fürs Kind ungerecht, wenn du dann weißt, irgendwie, oder auch für die Familienplanung, wenn dann allen so aufgeht, das Kind, ich werde wahrscheinlich nicht mehr den 18. Geburtstag meines Kindes erleben, weil ich einfach zu alt bin.
Das ist ärgerlich.
Es ist nicht nur ärgerlich, es ist
aber ganz schön hart. Aber das kannst du auch, wenn du mit 30 ein Kind kriegst, kannst du auch den 18. Geburtstag deines Kindes nicht mehr miterleben.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass du es bis 100 schaffst, aber relativ hoch, dass du es wenigstens bis 70 noch hinbekommst. So einigermaßen. Auf Platz 2 ist bei mir auch da muss ich wieder aus einem Erfahrungsschatz von mehreren Veranstaltungen, es ist die Firmenfeier. Die Firmenfeier, wo alle mal, ich habe eigentlich die schlimmsten Firmenfeiern, sind die, wo der Exzess nicht erlaubt war während des Berufs. Also wo man das die Gelegenheit nutzt, einmal im Jahr so richtig krachen zu lassen. Und die Alte, die man über den Kopierer seit Monaten immer anstarrt zum Mittags, dass man endlich mal den Schritt wagt, mal die Pussy zu grabben oder der Typ, der süße Typ aus der Abteilung von nebenan wird dann angebaggert in so einer Bärenhugo-Laune. Und das ist wirklich Weihnachtsfeiern und Firmenfeiern allgemein unerträglich. Und am schlimmsten ist, wenn der Chef ein bisschen Geld in der Kasse hat und für die Kollegen so ein kleines bisschen was an Entertainment, wo dann irgendwie so ein Zauberer aus einer Vorstadt in die Stadt gefahren wird und dann mal was zaubern darf oder sowas. Weil man natürlich, Unterhaltung ja, aber es sollte schon was für jeden sein. Und beim Zauberer kann man nicht viel falsch machen. Falsch. Wenn man einen Zauberer einstellt, macht man eigentlich so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann, wenn man Leute unterhalten möchte. Zauberer sind wirklich das Allerletzte.
Zauberer oder Clowns oder Alleinunterhalter auf der Bühne, das ist das Schlimmste, wenn du, wenn goldene Hochzeit ist oder so, du organisierst für Oma und Opa alles und dann kommt ein Typ, den du engagiert hast, den du Geld gibst und der soll dann irgendwie die Leute verzaubern oder verblüffen mit irgendwas und du merkst, das geht jetzt gar nicht auf gerade hier. Und alle denken, was will der denn jetzt? Und wenn der auch nicht so das Timing hat oder die Leute trifft, und meistens sind das ja auch Leute, die dann da auf den Flächen, die Mega-Profis, das kann sehr, sehr unangenehm werden, ja. Das kann ich nur zurückschicken, zustimmen. Oh, ich bin durch, Jan. Ich mach schnell weiter. Platz 2 bei mir.
Ja, bei dir.
Mhm. Muss wieder ins Bett. Platz 2, Klassentreffen der alten Schule.
Oh Gott.
Das Klassentreffen der alten Schule und dann auch merken, wie Leute anfangen, unbedingt erwähnen zu wollen, dass sie es ja geschafft haben, und auch wie Leute wendehalsmäßig einen auf die Schulter klopfen, jetzt weil man ja vielleicht irgendwie Erfolg hat, und dann unangenehme Gespräche führen darüber. Und dann den ganzen Abend, hier mein Schwager, der macht auch mit der Gitarre, der kommt aber nicht vom Fleck weg, dass der dich mal anrufen kann. Und dann aber auch so ein Typ, ja, das ist hier, weißt du, ich habe erstmal eine Freundin, ne, die hier, das ist so ein, hier, und dann das Foto von der Freundin zeigen. Es gibt tatsächlich genau so eine, all diese Klischeesachen passieren bei Klassentreffen. Und das ist einfach wahnsinnig. Du hast keinen Moment, also es gibt 2, 3 Typen, auf die freust du dich, wenn du zum Klassentreffen gehst, die kommen aber nicht, weil die schlauer sind als du, weil die genau wissen, wie scheiße das wird. Und dann sitzt du da mit den anderen. Und das ist unangenehm. Das macht keinen Spaß. Das ist peinlich. Das ist ein peinliches Gefühl von, da, ich glaube auch von Leuten, die vielleicht gar nicht so in ihrem ganz normalen Leben sind, kommt auf einmal, das ist immer ganz schlimm, man ertappt sich ja oder hat sich ja früher auch ertappt dabei, dass man sich hat mitreißen lassen von irgendeiner Stimmung, die gerade anhält, genauso wie in der Prosecco-Laune bei einer Vernissage, wenn du vielleicht noch ahnungslos bist und dann auch irgendwie da sich mitpeinlich benimmst, fängst du auf einmal an, vielleicht mitzubieten, was, wie geil das alles läuft bei dir. Dabei läuft es ja gar nicht alles so geil. Das ist auch sehr peinlich, finde ich. Das ist ja, da will man auch weg. Das hat mir, das, nee, ich glaube, das ist dann auch vorbei. Die Schule geht, bis man irgendwie, also ein bestimmtes Alter erreicht hat, und dann soll es auch vorbei sein.
Auf Platz 1 der großen peinlichen Veranstaltung. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, das Internet ist gleich voll. Spotify ist gleich voll. Auf Platz 1 bei mir die demütigendste Erfahrung. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Und ich habe es vorhin auch schon anklingen lassen. Im großen politischen Plädoyer des Tages. Die Bewerbung für den Kindergartenplatz. Ich weiß nicht genau, warum das so kompliziert ist. Ich weiß wirklich nicht, warum das so kompliziert ist. Ich habe mich auf jeden Fall beworben für eines meiner Kinder bei einer Elterninitiative. Und es wurden Bewerbungsgespräche geführt. Ob das Kind, was dann da demnächst potenziell auf einen der 2 freien Plätze kommt, in dieser wunderschönen, wo ganz viel selbst gemacht wird und auch Eltern ganz viel Engagement, und das Essen lecker, toll gekocht, wir haben eine eigene Köchin und so, alles bio, 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 alles bio, und dann sitzt du dann da und musst dann dich für dein Kind bewerben und musst erst über dein Kind erzählen. Das ist ein Elterntribunal gewesen. Es war so ein kleines bisschen so, stelle ich mir das auch vor, also vor Gericht. Du sitzt dann da vor der großen Strafkammer, 3 Richter, 2 Beisitzer. Es waren, ich glaube, 7 Eltern, die da saßen. Ich saß zusammen mit jemand anderem noch aus meinem privaten Bereich da, der auch für das Kind verantwortlich ist. Saß dann auf den Stühlen, auf Kinderstühlen, zu klein. Also die Knie waren über dem Arsch. Man saß da drauf, die Stühle waren offensichtlich zu klein. Die Erwachsenen saßen auf größeren Stühlen und man saß da vor, hatten einen Tisch vor sich aufgebaut mit Schreibmaterial, und man traf schon im Warteraum auf andere Eltern, und man wusste, man muss jetzt gleich performen, oh, wie beim Abi, ja. Man wusste, jetzt geht man gleich da rein, man sitzt im Wartezimmer, man muss jetzt quasi alles geben, damit das Kind diesen tollen, begehrten Platz bekommt, in dieser verfickten Scheiß-Kita, Elterninitiative, und dann wurden dann so Fragen gestellt, warum haben Sie sich denn, ja, ist ja schön, Herr Böhmermann, aber warum möchten Sie denn, dass Ihr Kind bei uns in die Kindereinrichtung kommt? Warum haben Sie sich denn für uns entschieden? Und ich so, ja, ich fand die Internetseite gut. Die Internetseite war okay, die war gut programmiert.
Du musst denen das Blaue vom Himmel lügen, Jan.
Ja, aber selbst das hilft nicht. Ich merkte schon, wie dann so leicht so Notizen gemacht wurden. Ja, finde die Internetseite gut. Weil ich wirklich, ja. Das war wirklich, die Internetseite war gut designt, da hat einer irgendwie nicht mit Flash rumgeaßt, sondern schön HTML5, das war einigermaßen zeitgemäß programmiert. Der Quelltext sah auch ganz gut aus, und das war alles so, war auch nicht mit irgendeinem Programm gemacht, wo das die Hälfte selber macht, oder mit irgendeinem Webtool, wo man seine Internetseite mit programmieren kann, sondern da hat einmal jemand legit Work abgeliefert, und das fand ich eigentlich ganz sympathisch, und das reichte nicht, und dann wurde mir die heikle Frage gestellt, Herr Böhmermann, wo stehen Sie eigentlich politisch? Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwo zwischen NPD und KPD.
Aber Jan, warum sagst du denn sowas? Das sind meistens Leute, die sind auch humorvoll.
Nein,
Aber du kannst doch nicht sagen, wenn die Polizei zwischen NPD und KPD, das ist doch Bullshit.
Weil ich in dem Moment instinktiv wusste, wenn mir solche Fragen gestellt werden, wird es in den nächsten Jahren, wenn ich hier den Platz bekomme, nicht wesentlich besser. Und mein Innerstes, mein Herz hat mir gesagt, Jan, raus hier, lauf, gib dein,
okay,
lass dein Kind von einem Rudel Hunde groß werden, aufziehen, oder von einer Taubenfamilie in Köln gibt's genug davon, die ein Ei mehr oder weniger ist egal, lass es lieber so 5 Tauben, die dein Kind großziehen und jeden Tag frische Würmer da in den Mund reinstecken, als in diese Kita mit dem Bio, und guck mal, was einen großen Außenbereich, aber wenn der Kleine irgendwie Luke Nathaniel oder irgendwie, Microsoft, der kleine Microsoft Word, da irgendwie Auslauf hat, wird trotzdem ein Arschloch mit irgendwie Eltern, die sich zu sehr kümmern und die einfach wissen wollen von anderen Eltern, wo die politisch stehen. Sag mal, bist du bescheuert oder was? Und das war so unfassbar peinlich und das hat mich so traumatisiert. Also ich habe jetzt letztens hier in Köln tatsächlich jemanden gesehen, der in diesem Tribunal damals saß. So unterbewusst habe ich mir die ganzen Gesichter diese leeren Gesichter dieser unglaublich hohlen Eltern aus dieser Kita da gemerkt. Und echt, Elterninitiativen sind wirklich die absolute Pest. Lieber die Kinder in städtische Kitas stecken. Die sollen schön mit Scheiße spielen. Und dann später kann es meinetwegen besser werden. Aber diese bewichsten Elterninitiativen, ey, fickt euch doch alle. Stay Stupid Academy. Ja, Stay Stupid Academy. Guck mal, da ist es doch. Wir haben es doch schon vor Jahren gesagt. So,
das ist richtig. Stimmt, haben wir wirklich schon. Peinlich.
Was ist denn dein Platz 1? Komm, wir lassen mal.
Mein Platz 1, ich muss mich ein bisschen geschickt ausdrücken, weil ich das nicht, ich darf keine Namen nennen. Mein Platz 1, ich wurde vor einigen Jahren, als meine Popularität noch nicht ganz so riesengroß war, wie sie jetzt gerade ist. Also, als ich noch nicht so ein riesiger Megastar war, auf alle Fälle, wo ich schon ein bisschen irgendwas gemacht habe, wurde ich von einem berühmten Person eingeladen zu einem informativen Abendessen für ein Hungerdorf in einem Dritte Weltland. Und da saßen sehr viele...
Ein Hungerdorf, wo die Menschen hingehen zum Hungern.
Wo die Menschen eine Hungersnot, also in einem Krisengebiet auf dem afrikanischen Kontinent, wurde ich eingeladen für einen Informationsabend und saß mit, sag ich mal, 20 Schauspielern, die du alle sofort erkennst, an einem großen Tisch, und dann wurde eine Leinwand aufgezogen, es gab ein Fünf-Sterne-Essen, also hier Drei-Gänge-Menü, Fünf-Gänge-Menü,
drei Sterne,
super Koch, und wir saßen alle an einem Tisch und die besagte Person hat dann Aufnahmen gezeigt, wie sie mit dem Kamel durch das Hungerne Dorf gereitet ist. Und
alle wollten das Kamel essen.
Ja, und alle waren neidisch auf das Kamel. Und ich musste dann, dann ging es darum, dass man jetzt selber sich dafür engagieren sollte, weil das ihre Herzensangelegenheit ist. Und dann gab es leckeres
Essen.
Tierchen.
Ja,
und die Person hat dann war da noch eine Person da von diesem Dorf und hat dann da gesessen und ich habe mich einfach so schäbig und dumm und auch nicht befugt genug gefühlt, da irgendwas zu machen. Und dann wurden diese Bilder gezeigt von diesen Kindern mit den Fliegen in den Augen. Um sie auf Mariah Carey Niveau zu bringen. Kennst du das von Mariah Carey?
Ja.
Also mit den hungernden Kindern. So dünn wäre ich auch gern, nur das mit den Fliegen in den Augen, das nervt tierisch, hat sie doch irgendwie mal im Interview gesagt. Naja, und dann sitzt du da und ich finde aber trotz alledem, ich finde das wichtig, dass man das macht. Ich weiß auch, dass sie das mit einer guten Absicht gemacht hat. Ich weiß aber nicht, ob das so richtig geil ist, bei so einem derben Italiener oder so ein krasses Essen zu kriegen, nur um die Prominenten vielleicht erstmal dahin zu locken, damit sie sich Fotos angucken auf der Leinwand darüber, wie du da irgendwie wahrscheinlich First Business Class mäßig rübergeflogen bist, um dann, also ich glaube auch, also Brangelina und so, die fliegen ja auch mit dem Privatjet darüber, keine Ahnung, die machen bestimmt auch gute Sachen, ich will es auch alles gar nicht in Frage stellen, aber diese Veranstaltung hat mich einfach so unangenehm, also berührt, weil ich einfach dachte, nee, so sollte man das jetzt auch nicht machen. Also so 3-Sterne-Essen, 5 Gänge, Leinwand, dann alle sind gegangen. Ich habe noch nie wieder was von dem Projekt gehört. Also das muss man auch sagen. Das war unangenehm. Da habe ich auch gedacht, ja, falsche Welt.
Ja. So, Olli, das war die große
Aber auch tragisch, ja.
Kann es sein, dass wir heute eine 2-Stunden-Sendung aus Versehen gemacht haben? Ich glaube, ja,
das liegt daran, dass ich langsam bin und da war auch bestimmt viel Scheiße heute dabei. Aber
ja, aber war auch,
das
war
könnt
auch,
ihr euch
auch viel Redebedarf.
Das könnt ihr euch da draußen ja zurechtschneiden. Also wenn das jetzt... Das waren...
Die großen 5. definiert von Böhmermann und Schulz.
So, yeah. Ich habe jetzt noch eine Sache, die ich dir ausrichten soll. Hat diese Firma, diese Roller, ich habe letzte Woche...
Klartext, die ehrliche Rubrik für Leute, die noch...
Entschuldigung. Ich habe letzte Woche ja verraten, dass ich mir einen Roller gekauft habe und von welcher Firma, dummerweise. Tat mir auch ein bisschen leid, es hat mir einer geschrieben, dass ich aufhören soll, so zu tun, das ist ja total eine durchsichtige Werbekampagne und Schleichwerbung, das machen wir nicht. Ich muss dazu sagen, ich mache nie Werbung und kaufe mir wirklich Sachen immer ganz alleine selber, zum vollen Preis, keine Ermäßigung und gar nichts, das ist mir sehr wichtig. Das kommt noch aus der Zeit, als ich Journalist war und es immer unerträglich fand, dass Leute mit Presseausweisen Journalistenrabatte eingefahren haben, weil ich nie verstanden habe, warum eigentlich? Warum kriegen Journalisten Rabatte für irgendwas? Die müssen genauso wie alle anderen ihre Sachen genauso bezahlen. Sogar umso besser man ist als Journalist oder umso wichtiger man sich nimmt als Journalist oder je wichtiger man den Job nimmt, umso weniger sollte man Rabatte einfahren. Und ich finde das immer unangenehm und immer wenn ich bin immer so froh, dass ich irgendwie auch für niemanden Werbung mache, weil das, übrigens, wenn Sie möchten, dass ich Werbung mache, weihnachtszirkus@böhmermann.de. Aber ich bin wahnsinnig froh, weil man kommt irgendwann immer in eine Situation, wo man vor der Wahl steht, über jemanden die Wahrheit zu sagen oder was Ehrliches zu sagen. Und dann kann man das nicht, weil man von dem irgendwann schon mal irgendwie 10.000 Euro zugesteckt bekommen hat. Also ich kriege kein Geld von dieser Firma, die den Roller herstellt, sondern ich habe mir den wirklich aus eigenem Antrieb selber gekauft und finde, wenn man was gut findet, kann man das auch sagen. Alles andere ist ja auch Quatsch. Also sonst ist ja blöd, wenn man das nicht macht, wenn man irgendwas gut findet. Und ich finde es eine gute Idee. Und es gibt auch noch andere Roller. Es gibt auch noch eine Schwalbe. Schwalbe bietet auch noch ein Elektromodell an. Kolibri. Es gibt mehrere Startups. Scuddy von Die Höhle der Löwen. Und eben Uno, das ist die Firma, von der ich den Roller mir gekauft habe. Und ich fand den einfach am schönsten. Also mein persönlicher Geschmack. Es gibt aber viele andere, die das nicht so finden. Auf jeden Fall soll ich dir das ausrichten. Olli, wenn du mal fahren möchtest, kannst du da hingehen. Die haben den Roller.
Dankeschön, ja. Ich habe gerade das Zu-Fuß-Gehen wieder für mich entdeckt. Ich habe meinen Führerschein zum übrigens wieder, Jan.
Wirklich? Hey, wo war der denn eigentlich, der Führerschein?
Der war einen Monat in Flensburg. Sag mal, kommt der eigentlich wirklich nach Flensburg dann? Ist das dann wirklich so?
Keine Ahnung.
Landen dann da? Also dieses Ding immer mit Flensburg. Also was ist in... Und warum eigentlich
hast du doch Flensburg? Gar nicht erzählt mit dem, das hast du doch gar nicht erzählt mit dem Führerschein. Was hast du denn gemacht?
Ich musste einen Monat einen Führerschein abgeben. Ich habe in letzter Zeit ich habe Blödsinn gemacht einfach. Ich habe zu viele Punkte. Bin ich auch ehrlich gesagt nicht stolz drauf, hat mich total genervt. Könnte ich jetzt cool irgendwie, ich habe auch übrigens 1000 Fotos von mir, wie ich beim Blitzen in den letzten 20 Jahren, habe ich alle gesammelt, könnte ich mal alle nebeneinander, da sieht man sehr schön, wie man doch altert und auch oft noch mit hier Fuß aus dem Fenster oder Sonnenbrille auf, 3 Zigaretten im Mund.
Fuß unangenehm.
Nee, und den habe ich jetzt wieder und ich bin auch, das kann man mit 25 noch sagen, was für ein geiler Freak man ist, dass man seinen Führerschein abgeben wollte, aber jetzt so als Familienvater ist das auch nicht so. Ich kann jetzt nicht sagen, ja yeah, geil, das hat mich total genervt, dass der Führerschein 4 Wochen weg war. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie geil das mit der neuen Regelung da ist, mit diesen 8 Punkten oder 9 Punkten. Ich finde, das geht jetzt alles viel schneller. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerechter ist.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Punkte werden auch irgendwann abgebaut, glaube ich. Ne? Ich bin wirklich mal gespannt, was ich für eine Punktezahl habe in Flensburg. Keine Ahnung.
Werd dir bestimmt die nächsten Tage einen eifriger Hörer zuschicken. Der wird jetzt in deinen Unterlagen.
Ja, glaube ich nicht. Da würde ich mir Sorgen machen, wenn mir einer meinen Punktestand aus Flensburg zuschickt. Ich glaube, das muss man richtig beantragen und Geld bezahlen. Ich habe mal einen Punkt dafür bekommen, dass ich vor meiner Haustür, ich habe mal in der Kölner Innenstadt gewohnt. Das war wirklich in der Kölner Innenstadt. Die dümmste Idee meines Lebens. Mitten in der Kölner Innenstadt. Nie Parkplätze, über einem Irish Pub. Und da war ein Parkplatz. Und ich habe jeden Samstag eingekauft, bin ich mit dem Auto zum Einkaufen gefahren und ich wollte einmal die Einkäufe ausladen und ich wusste, dass da diese blöden Ordnungsamt-Assis rumlaufen und einem andauernd irgendwie Strafzettel verpassen. Und ich habe dann in mein Auto einen Zettel reingelegt. Lieber Ordnungsamt-Mitarbeiter, ich weiß, dass ich hier im Halteverbot stehe, ich muss aber kurz meinen Einkauf reinräumen. Tut mir leid, ich bin sofort wieder da. Und dann habe ich einen Punkt bekommen wegen vorsätzlichen Parkens im Halteverbot, weil ich reingeschrieben habe, dass ich weiß, dass ich im Halteverbot stehe. Und deswegen habe ich einen Punkt bekommen. Und da habe ich mich so aufgeregt. Weil das
tut dich auch immer mit Ordnungsamt anlegen
Köln. Musst. Nein, aber das ist doch wirklich, was für ein dummes Arschloch dann da steht. Und dir den Zell, wenn du offensichtlich, und das, die Tür war auf, meine Haustür war auf, und ich war gerade oben mit der Kiste mit den Einkäufen und habe mal eben ganz schnell, ganz kurz, eben 2-3 Stunden was anderes gemacht und bin dann direkt runtergekommen, direkt danach wieder runter. Und dann hatte ich schon einen Strafzettel. Und dann kriegst du echt einen Punkt, weil du deinen Zettel reingelegt hast, dass ich weiß, dass ich im Halteverbot stehe. Was für ein dummes Arschloch. Also ehrlich, wirklich, kann
das
man schon
Leben
mal sagen.
Ist eine Ratte.
Ja, so ist es. Genau.
So, das war's das für war's. Diese Woche. Genau, wir haben jetzt lange geredet.
Sieht aus im Internet. Pass auf.
Genau. Ich werde jetzt irgendwie gesund werden und noch ein paar gute Sendungen mit dir abliefern dieses Jahr. Ich würde jetzt noch einen Song zum Abschluss mir wünschen, wenn ich darf, von dem Sänger Kenneth Pattingale. Der ist Gitarrist einer Band namens Milk Cartoon Kids. Und den Song hat tatsächlich ein Hörer mir zugeschickt. Ich kenne die Band natürlich, kannte auch den Song, hatte den aber, der ist schon ein paar Jahre alt, eigentlich vergessen. Der ist aus dem Jahre 2011 von der Platte Retrospect von Ken. Yeah. Ja, von Kenneth Pattingale und Joey Ryan. Und Kenneth Pattingale hat einen Song geschrieben für seine Tochter Charlie, heißt der Song. Wahnsinnig herzergreifend, wahnsinnig schöner Song. Auch handelt von der Eifersucht des Papas, wenn sie irgendwann nun mal in die Hände eines Mannes oder eines Lebenspartners verschwindet. Und ist super schön getextet. Normalerweise höre ich nicht darauf. Ihr müsst uns also keine Vorschläge schicken, was wir auf diese Playlist tun wollen. Ich habe so viele schöne Lieder, die ich gerne möchte, dass die entdeckt werden oder auch gerne mitteilen möchte. Es ist immer ganz nett. Jetzt hat sich einer von KIZ Die Welt geht unter gewünscht. Das ist einfach auch ein Song, den kennt jeder Sau. Ich möchte gerne, dass ihr Sachen kennenlernt, die ihr noch nicht so gut kennt oder die vielleicht eine neue Entdeckung sind. Lasst mich das mal einfach machen. Ich kenne nicht viel, aber da kenne ich mich relativ gut aus. Hier hören wir jetzt noch Kenneth Pattingale mit dem Song Charlie. Wirklich wunderschön. Schönes Lied. Und ja, das war's. Jan, ich hoffe, du wärst nicht so krank, wie ich es gerade bin.
Ich hoffe, ich stecke mich nicht an. Nicht vergessen, der 19.12., der große Weihnachtszirkus mit Olli und Janni, wenn ihr Geld über habt und auch spenden wollt, und dann könnt ihr das gerne machen. Vorab, da würde ich mich freuen, wir würden beide uns zur Verfügung stellen für irgendwelche Ideen für diesen Abend und nicht darüber hinaus an diesem Abend. Wir können auch, glaube ich, das ist rechtlich erlaubt, dürfen wir in dem Podcast euer Produkt bewerben oder euch loben und eure Firma toll finden. Das Geld geht zu 100% an die 4 wohltätigen Organisationen, die wir hier nach und nach releasen werden. Und wenn
wir fangen jetzt nächste Woche an, damit auch, ich glaube, wir kriegen natürlich auch leichter Sponsoren, wenn wir jetzt anfangen zu sagen, wofür wir das Geld spenden. Da fangen wir nächste Woche mit an.
Genau, und ihr könnt euch schon mal überlegen, ob ihr da Lust habt mitzumachen. Wir würden uns sehr freuen, auch alles, was wir an Einnahmen generieren. Wir haben noch ein paar Aktionen vor, dass auch Leute, die da vor Ort im Weihnachtszirkus, dass die auch noch, wenn ihr wollt, ein bisschen Geld über habt für einen guten Zweck, dann kriegt ihr von uns was Schönes dafür. Das alles, mehr dazu in den nächsten Wochen. Karten gibt es erst einen Tag nach dem ersten Advent. Also bitte keine E-Mails schreiben und nicht fragen, wo gibt's denn Karten. Das Ganze erst dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen ab dem, ich glaube, 28.11. Und wenn ihr eine Idee habt, weihnachtszirkus@böhmermann.de, da geht's.
Genau. Und bitte keine Bestechung, nicht versuchen, entweder mit selbstgebackenen Keksen oder mit sexuellen Anzüglichkeiten oder so zu überzeugen, dass man einen da noch eine Karte besorgen soll. Wir sind beide unbestechlich. Um es so auf mit den Worten von Sibylle Berg zu sagen, die hat nämlich einen sehr schönen Satz auf ihrem Twitter-Account: Kaufe nix, ficke niemanden.
Ja, genau. So sieht's aus. Bis nächste Woche. Macht's gut, Leute. Ciao.
Tschüss.